Hallo, ich möchte euch eine Liste von Leuten nennen, die kürzlich Geburtstag hatten. Erstens ich, die zufällig ganz großer Fan von Anno 1800 ist. Zweitens mein Onkel, der zufällig richtig großer Fan von Anno 1800 ist. Und drittens Anno 1800. Schicksal? Ich denke ja. Und ich weiß, wir haben zur Feier von Anno 1800 fünftem Jubiläum neulich schon einen zweistündigen Talk gemacht, aber ich komme wirklich, wirklich selten in den Luxus, mal ganz offiziell über Anno 1800 sprechen zu dürfen und nicht nur, wenn mich keiner gefragt hat. Deswegen müssen wir das jetzt auch nutzen und ich habe mir noch ein ganz besonderes Event für uns alle überlegt und zwei Menschen eingeladen, die tatsächlich an der Entwicklung von Anno 1800 maßgeblich beteiligt waren, um mal einen Rückblick zu wagen auf 5 Jahre und 4 Seasons Anno 1800 und Dinge herauszufinden, die wir uns schon immer gefragt haben oder von denen wir vielleicht noch gar nicht wussten, dass wir sie uns immer gefragt haben. Also, Happy Birthday und herzlich willkommen zum einen an Oliver Walz, Community Developer. Schön, dass du da bist.
Jo, danke für die Einladung.
Sehr schön, dass du hier bist und auch sehr schön, dass du hier bist, Bastian Thun, Communication, jetzt verwechsel ich schon eure Titel, tut mir furchtbar leid, Communication Manager bei Ubisoft. Herzlich willkommen.
Ja, danke, super, dass ich hier bin. Happy Anniversary.
Ja, euch auch. Und die anderen da draußen werden sich jetzt vielleicht wundern und denken, haben sie das nicht schon mal gemacht? Und das stimmt. Vor einem Jahr habe ich bei Gamster Talk schon mal einen Rückblick auf 4 Seasons gemacht. Damals zusammen mit Writing Bull, den ihr, glaube ich, auch beide kennt. Und mit Fabiano aus der Redaktion. Und ich habe da Sachen gesagt, die ich gerne heute teilweise korrigieren möchte. Weil das liegt bestimmt spannend. 400 Spielstunden zurück. Und ich sehe viele Dinge mit anderen Augen heute. Aber das dazu kommen wir dann noch.
400 Spielstunden in einem Jahr ist beeindruckend.
Dankeschön.
Muss ich sagen. Also.
Dankeschön. Ich glaube, es gibt Leute, die das anders sehen. Es gibt Leute, die sagen, mein Gott, 1000 Spielstunden, das ist ja süß.
Aber in einem Jahr.
In einem Jahr.
Schon, ja, schon. Also ich meine, Dankeschön. Ich wurde jetzt hiermit offiziell als beeindruckend betitelt. Und wenn das jemand entscheiden darf, dann ja wohl ihr beide. So, jetzt habe ich schon eure Titel durcheinander geworfen. Es tut mir furchtbar leid. Bitte korrigiert mich jetzt. Und ihr könnt einmal kurz erklären, was ihr denn macht. Oliver, was macht man als Community Developer? Das klingt nach einer wilden Mischung.
Es ist tatsächlich eine wilde Mischung, weil man eben in so viele Sachen gleichzeitig balanciert. Also grundsätzlich ist so der Fokus ist praktisch auf die Community-Strategie. Also was wollen wir für die Community machen? Was sind die Bedürfnisse der Community? Und wie vereint man das mit der Production-Realität und so? Und das spielt natürlich, da kommen ganz viele unterschiedliche Elemente mit rein, weil eben man einerseits mit den Spielern, mit dieser Kernspielerschaft redet, die aber andererseits nur so ein Bruchteil von der Gesamtspielerschaft ist, mit der man ja insgesamt interagieren möchte. Und dann eben die ganzen Teams intern, das geht vom Dev-Team, dem Production-Team, über Marketing, über PR. Also das alles muss man irgendwie vereinen und schauen, dass man diese ganzen Sachen irgendwie zusammenbringt und dass jedes Team am Ende eben glücklich ist in Sachen Kommunikationsstrategie und man vertritt beide Seiten in jede Richtung so ein bisschen.
Mhm. Und Bastian, wie warst du jetzt als Communication Manager beteiligt in den letzten 5 Jahren und davor ja auch schon?
Der Trick ist, ich war tatsächlich auch als Community Developer damals beteiligt. Das ist nämlich so ein bisschen der Gist. Also ich war damals der Community Developer während der Main Production Phase, also von Announcement bis Release und dann im ersten Season Pass. Mhm. Habe quasi da einfach Ollis Job gemacht und dann gab es so ein Passing on the Torch. Ne? Da habe ich die Fackel an Olli weitergereicht. Er wurde Community Developer und damals habe ich dann quasi die Leitung von der Studiokommunikation übernommen. Da habe ich natürlich ganz viele Touchpoints mit Anno, mit dem Development Team. Mein Job ist jetzt ein bisschen anders. Ich kümmere mich eigentlich um alle Belange des Studios, also Ubisoft Mainz, wir haben ja mehrere Dev-Teams etc., aber bin da natürlich noch stark involviert. Aber man muss schon sagen, dass Olli definitiv der Experte ist, wenn es darum geht, die Entwicklung zu betreuen in dem ganzen ewig langen Post-Launch, den wir jetzt hatten, was ja auch total crazy ist. Und ich habe so ein bisschen quasi die Anfänge mitgemacht und dann auch die Herleitung, wie es dazu gekommen ist. Also ich bin eigentlich auch eher als Community oder ehemaliger Community Developer hier.
Siehst du, dann war das natürlich, das wusste ich natürlich und das war natürlich genau der Grund, warum ich das gerade durchgemixt habe. Das war natürlich Absicht.
Ja.
Ich habe so viele Fragen und ihr seid schwer beschäftigt, deswegen versuchen wir mal direkt reinzuspringen, um möglichst viele Fragen loszuwerden und starten mit unserem Rückblick mal bei Season 1 oder vielleicht auch schon kurz vor Season 1. Nämlich habe ich mich immer gefragt, wie bei euch überhaupt mal die Idee aufkam, Seasons in ein eigentlicher Singleplayer oder hauptsächlich Singleplayer-Aufbauspiel einzubauen, weil das habt ihr ja wirklich salonfähig gemacht in den letzten 5 Jahren. Und man dachte eigentlich, dass das eine ziemlich absurde Idee ist. Mittlerweile ergibt es total Sinn, weil man gesehen hat, wie gut es funktioniert.
Man kann am ehesten sagen, also Anno ist ja klassisch, dass wir eigentlich früher immer die großen Erweiterungen hatten. Das hatte sich dann mit den Cypher Annos, da gab es dann kleinere Erweiterungspakete natürlich auch. Aber ich sag mal so, die klassische Vorstellung, die auch ein Anno-Fan damals hatte, war, da kommt ein Anno und dann kommt ein richtig großes Erweiterungspaket. Mhm. Ein Erweiterungspaket ist auch eine super Sache. Und wir haben ja auch vorgreifend mit Land of Lions nochmal einen richtig großen DLC rausgebracht. Aber für uns hatte tatsächlich die Season, war zwar ein Experiment, aber hatte einige starke Vorteile. Weil man ist flexibler in der Entwicklung, die Schwerpunkte ein bisschen anders zu legen. Tatsächlich kann einen so eine Erweiterung auch nämlich einzwängen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe beispielsweise Land of Lions oder ich bringe ein neues Biom rein, da muss alles irgendwie damit zu tun haben. Ja? Also alles, was ich mache, muss irgendwie damit zusammenspielen. Es muss ein stimmiges Gesamtpaket sein. Und mit den einzelnen DLCs, die auch teilweise einen großen Umfang hatten, konnten wir natürlich sagen, okay, wir können die Schwerpunkte ein bisschen anders legen und können im Dev-Team auch flexibler arbeiten. Wenn wir jetzt also sagen, da ist jetzt etwas, nehmen wir mal beispielsweise die Nordwestpassage, da wollen wir den Exploration-Teil, da wollen wir ein kleines Biom bringen, da haben wir Ideen. Das passt aber vielleicht gerade auch gar nicht, obwohl das eine super coole Idee ist, in ein riesiges Erweiterungspaket, weil da erwarten die Leute eher sowas wie, ich sag jetzt mal Afrika oder Afrika Inspired. Und dann haben wir damit eben gesagt, hey, da können wir einen kleineren Scope machen, da können wir coole Ideen ausprobieren, sind aber nicht so eingeschnürt, dass wir ein komplettes Jahr Entwicklung, als Beispiel, nur in diese Nordwestpassage stecken. Mhm. Und wir sagen, wir haben mehrere Monate, einen Teil des Teams, während andere Teile vom Team sich einmal natürlich um den Post-Launch kümmern müssen, aber auch um beispielsweise Inhalte, die für den Exploration oder mit Botanica für die Beauty-Builder wieder relevant sind. Und das ist so eine Dynamik, die haben wir ausprobiert, gerade am Anfang, im ersten Jahr, und haben festgestellt, dass es super gut funktioniert, weil wir sind agil als Entwicklungsteam, wir können kreativer arbeiten und wir können auch tatsächlich schneller und besser auf die Community eingehen, weil wir haben ja gerade mit der Anno Union die Idee gehabt mit dem Spiel, hey, wir wollen euch involvieren, aber das muss ja auch in der Entwicklung passen. Weil ich muss ja Entwicklungspipelines haben, wie wir es bei uns nennen, die agil genug sind, damit wir überhaupt mit Community-Feedback arbeiten können. Wenn wir jetzt aber eine riesen Erweiterung bauen, als Beispiel, dann haben wir nur ganz wenige Punkte, wo wir überhaupt Feedback einsammeln können, weil wir dann beschäftigt sind, dieses riesen Ding zu bauen. Und da konnten wir sagen, pass auf, jetzt brauchen wir ein bisschen Feedback zu Botanica, jetzt brauchen wir Feedback zu Nordwestpassage, da machen wir mal einen Playtest und konnten so auch viel agiler mit der Community arbeiten. Das war so die Grundidee, Probe aufs Exempel. Und hat dann halt einfach so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, Moment mal, das ist eigentlich ein super Modell.
Ich muss sagen, ich bin auch Fan. Also ich erzähle das oft in Podcasts, entweder über Anno oder auch überhaupt nicht über Anno. Ich habe es schon erwähnt, ich rede oft drüber, auch wenn ich nicht gefragt werde. Aber ich nenne das sehr oft, sehr gerne als Beispiel dafür, dass es eigentlich so ein gelungenes Konzept war, Seasons wirklich auch als Zeitvergehen zu betrachten, weil ich es so ein schönes Erlebnis fand, als jemand, der die Seasons mit Erscheinen auch gespielt hat, wirklich zu sagen, ich erlebe hier, wie sich meine Stadt weiterentwickelt und ich erlebe die Geschichte meiner Stadt und ich bewege mich so über das 19. Jahrhundert langsam hinaus mit den Seasons. Und das finde ich ein so fantastisches Konzept, dass ich wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen hoffe, dass das Schule macht, bei euch oder auch anderswo natürlich mit größeren Aufbauspielen. Da habt ihr wirklich ein bisschen irgendwie das Genre auch verändert oder ein bisschen vielleicht einen neuen Blick eröffnet, dass sowas total gut funktionieren kann. Was ich mich jetzt auch immer gefragt habe, was ich jetzt endlich loswerden kann, wenn ihr von Anfang an natürlich von Season 1 gesprochen habt, müssen ja mindestens 2 Seasons in der Planung gewesen sein. Wie viele waren denn in der Planung? Wart ihr euch schon sicher, dass es 2, 3, 4 werden oder waren das ursprünglich weniger?
Nein, also wir haben ja den Anarchisten-DLC am Anfang noch gehabt, mhm. Direkt im Launch. Das war etwas, das nach der Main-Production noch, wo noch Zeit war und wo noch Möglichkeiten bestanden haben. Und dann wussten wir natürlich, weil wir müssen ja auch früh einreichen, natürlich auch bei Ubisoft und sagen, hey, was sind eigentlich eure Pläne? Wir waren fest, dass wir eine Season machen und dann hing es wirklich, wirklich davon ab, wie läuft das? Würden wir eine Season machen? Würden wir vielleicht doch eine große Erweiterung machen? Weil wir feststellen, hat doch nicht so funktioniert. Würden wir mehrere Seasons machen? Aber eine stand fest und dann war es eigentlich so ein bisschen, wenn das erfolgreich ist, entweder machen wir überhaupt weiter mit Content. Kann natürlich auch sein, dass es Anno 1800 hätte ja vielleicht kein Erfolg sein können. Und wenn die Season kein Erfolg ist, doch vielleicht eine Erweiterung oder andere Modelle da. Also wir haben da schon die Flexibilität und auch die Freiheiten im Studio gehabt. Und das war also weder von Ubisoft groß vorgeschrieben und wir haben uns da auch nicht verhaftet. Deswegen eigentlich super, dass es so gut ausgegangen ist. Vielleicht hätte es auch dann doch eine große Erweiterung gegeben, aber der Erfolg gibt uns ja dann recht, dass der Weg eigentlich ganz gut funktioniert hat.
Mhm. Ach, spannend. Aber dann hättet ihr auch potenziell nach Season 1 aufgehört, wenn es nicht funktioniert hätte.
Genau. Also das war, stand nicht fest, dass wir definitiv eine Season 2 machen. Ich meine, Dinge passieren natürlich schnell. Mit dem ersten DLC erkennt man einen Trend und wir müssen natürlich auch in der Entwicklung gucken, dass wir genug Zeit haben, schon am nächsten zu arbeiten. Das heißt, viele Konzeptionsphasen begannen natürlich schon, aber da haben wir auch immer wieder Anpassungen gemacht. Aber dann ist es auch durchaus so, du fängst an, Konzepte zu machen und zu überlegen und den Fall hatten wir jetzt noch nicht, aber jetzt, wenn es beispielsweise das Spiel kein Erfolg gewesen wäre, kann auch sein, dass solche Konzepte dann niemals wirklich in der Main Production realisiert werden. Dann hat man halt eine Menge Ideen, die wurden schon angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Also man fängt schon an, dran zu arbeiten. Man wartet nicht, bis die Season vorbei ist. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Risikomanagement, was man dann in der Entwicklung hat.
Ja. Season 1 bestand aus den drei DLCs gesunkene Schätze zum einen. Dazu habe ich gleich schon Fragen. Dann die Passage und dann Botanica. Und gesunkene Schätze, vielleicht auch mal an dich, Oliver, weil du bist ja jetzt am Puls der Community dran. Hättet ihr erwartet, dass eigentlich euer erster DLC nach 5 Jahren immer noch so mit an der Spitze der Beliebtheit steht, weil so viele Leute sagen, na ja, klar, gesunkene Schätze braucht man, weil dann hat man Crown Falls. Das ist absolut essentiell für die Spielerfahrung.
Genau das ist es, ne? Also eben weil das interessanterweise wirklich ein interessant kontroverses Thema ist, auch in der Spielerschaft immer noch, wenn man so Diskussionen im Wiedermann sieht, wo die einen sagen, ich will diese riesen Inseln haben, ja, ich will meine Pfannkucheninseln, wie es oft so genannt wird, haben, einfach flach, viel Platz, ich will bauen können. Und dann hast du die andere Spielerteil, die sagen, nee, das ist mir alles jetzt viel zu einfach, ich will eigentlich ein bisschen so eine Herausforderung haben beim Bauen. Und das spricht halt genau jetzt die erste Gruppe an. Und das macht natürlich Sinn, weil das ist natürlich, das ganze Spiel macht es dadurch ein bisschen einfacher. Und deswegen ist es klar, vor allem wenn dann eben noch nach und nach noch mehr Seasons dazukamen, dann bleibt das natürlich so ein Dauerbrenner als, hey, die Insel macht es mir deutlich einfacher, wenn ich jetzt, oh, ich muss noch Hochhäuser bauen in Season 3, okay, cool, dann das ist viel einfacher, wenn ich das hier mache, als wenn ich das auf diese kleine Insel der alten Welt reinpacke. Deswegen ist es halt so ein Dauerbrenner geblieben, weil es eben für bestimmte Spielerschaften auch dann die Schönbauer wieder, weil das eben auch entfaltungstechnisch einfach viel Freiheiten gibt, ohne dass ich jetzt so alles so fummeln muss und optimieren muss. Das ist natürlich ideal für Leute, die eben mehr so ein bisschen ruhigeren Anspruch haben oder ruhigere Ansatz haben vom Spielen. Dann war das perfekt. Deswegen ist das nach wie vor so das Ding, das sich großer Beliebtheit, ja.
Ja, auch wirklich spannend, dass das dann der erste DLC war, weil ich meine, ihr habt viele DLCs gerade innerhalb der Seasons, die aufeinander aufbauen, wo man dann merkt, okay, die funktionieren gut miteinander und es ergibt Sinn, irgendwie den DLC vielleicht vorher schon zu haben, weil es dann noch irgendwie runder funktioniert oder noch mehr Möglichkeiten bietet. Und wirklich gesunkene Schätze mit der Rieseninsel ist eigentlich die Basis für alles, wenn man irgendwie noch weitere umfangreichere DLCs spielen möchte. Und habt ihr das damals, also die neue Insel, wirklich auch so als Star des DLCs gesehen? Oder war das für euch eher so ein kleines Quality-of-Life-Geschenk und ihr habt eher erwartet, dass die ganze Schatzsuchmechanik ein größeres Ding wird?
Ich meine, es bedingt sich ja so ein bisschen dadurch, dass über Old Nate, der Arme, über den spricht man ja gar nicht so viel. Oder da hört man ja nicht viel Diskussion. Also die gesunkenen Schätze, der Element also die Pancake Island, lass mich anders ausdrücken, die war schon immer natürlich ein Wunsch. Also wir haben auch schon in der Hauptentwicklung waren die Leute, oh, ich möchte so viel gern wie Platz wie möglich, wie Olli gerade sagt. Das ist ja auch immer so ein bisschen die, ja, aber Anno ist ja auch nicht nur einfach nur Sandbox bauen, sondern das Jigsaw, das Puzzle-Element ist ja wichtig. Und also war schon klar, wir müssen diese irgendwie eine Art von großer Insel irgendwann bringen. Also das stand schon relativ früh fest, in welcher Form wussten wir dann auch nicht. Also war das schon definitiv länger geplant. Und was du gerade meintest, von wegen mit dem Aufbauen, ist eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung. Man merkt, glaube ich, in der ersten Season auch, da haben wir viel ausprobiert. Also die Nordwestpassage, Botanica, die sind ja sehr unterschiedlich und nicht wirklich miteinander verbunden. Es war so eher damals systemisch, was wollen die Leute? Wir haben Beauty Builder, wir haben die Exploration, wir wollen schon mal neue Art von Biom bringen und ein bisschen Fortschritt und gesunkene Schätze und dann fangen wir mal an, so teilen wir die auf. Und das wird, glaube ich, später viel, also das wird später dann viel durchgeplanter und irgendwie stimmiger und griffiger.
Stimmt, ja.
Es waren einfach eine Menge Themen, auch bei Season 2 sieht man es dann immer drüber sprechen, ähnlich, ja, dass es einfach eine Menge Ideen einfach zum Setting vom Spiel einfach gab. Was sind so die Fantasien, die Ideen, die man mit dem Setting vom 18. Jahrhundert, Industrielle Revolution, 1900, sorry, verbindet und was passt dann so? Und dann sind es halt so Sachen, wo man sagt, ach, okay, jetzt eben beispielsweise eben diese Expedition und dann war eben die Nordwestpassage mit ein Ding. Und deswegen ist das ist auch so ein, und dann klar, da sind die nicht so gebündelt innerhalb eines Themas, wie wir dann mit mir später über Season 3 oder Season 4 reden, die ja ganz konkret sich um ein Thema handeln. Mhm. Das war bei den ersten Seasons noch nicht so genau.
Ja, das stimmt. Dann reisen wir mal weiter zu die Passage nach einer ganz kurzen Werbung. So, jetzt sind wir hier schon in so wahnsinnig feierlicher Geburtstagsstimmung versammelt. Also bleiben wir auch in wahnsinnig feierlicher Geburtstagsstimmung. Denn ich habe euch ehrlich gesagt noch jemanden unterschlagen, der auch gerade Geburtstag hat. Es ist nämlich Holy, der Shop im Internet, zu dem ihr gehen solltet, wenn ihr generell Fan von leckeren Getränken aller Art seid, aber kein Fan von Zucker und künstlichen Farbstoffen in euren Getränken. Und wie sich das für eine gute Geburtstagsfeier gehört, seid ihr alle eingeladen, nämlich zum einen die, die Holy vielleicht noch niemals probiert haben, aber auch die, die Holy schon mal probiert haben, aber Lust auf was Neues hätten und auch die, die Holy schon so oft probiert haben, dass sie denken, ach, für mich gibt's doch bestimmt nichts Neues mehr, was ich nicht schon erlebt habe. Falsch, gibt's nämlich doch. Ich gehe das alles mal kurz mit euch durch. Wir fangen an mit den Leuten, die Holy vielleicht noch nie probiert haben, weil für euch ist natürlich wie immer das Starter-Set Deluxe am Start, in dem 14 Sorten Energy Drinks, 14 Sorten Eistee und 15 Sorten Hydration Drinks stecken und natürlich auch ein Shaker zum Zubereiten. Dieses Starter-Set ist gerade zum dritten Holy-Geburtstag unglaublich reduziert. Also ihr spart ja ohnehin schon immer einiges, wenn ihr euch für das Starter-Set Deluxe entscheidet. Zusätzlich dazu gibt's jetzt aber zum Geburtstag noch 10 Euro Rabatt einfach so obendrauf. Und zusätzlich dazu könnt ihr auch noch mit unserem Code GAMESTAR5, wenn ihr den am Ende der Bestellung eingebt, 5 Euro obendrauf sparen. Das Ganze funktioniert auch, wenn ihr über den Link in unserer Beschreibung bestellt, dann sollte das auch direkt abgezogen werden. Jedenfalls, wenn das dann alles zusammengerechnet wird, spart ihr insgesamt 50% vom eigentlichen Preis dieses Starter-Set Deluxe. Und das Ganze kostet dann eben nur noch 34,99, also günstiger wird es dann auch nicht mehr, wenn ihr zuschlagen wollt. Wir machen weiter mit den Leuten von euch, die Holy vielleicht schon mal probiert haben, aber irgendwie Lust auf was Neues haben. Nämlich gibt es natürlich zu Holy-Feierlichkeiten auch gerne eine limitierte Sorte. Und die limitierte Sorte, die es jetzt zum Geburtstag gibt, ist der Energy Eel, der Gott sei Dank nicht nach Aal schmeckt, Gott bewahre, wer weiß, wie das wäre. Nein, er schmeckt nach Guarana, also er hat den ganz klassischen Energy-Drink-Geschmack, den ihr vielleicht kennt und mögt. Und vielleicht wollt ihr das ja auch mal von Holy ausprobieren. Und dann gibt es zum Finale, ich habe es schon angekündigt, auch noch was für euch, wenn ihr ultimative Holy-Fan seid. Nämlich gibt es zum Geburtstag gerade streng limitierte Sammlerboxen in 3 verschiedenen Varianten, die jeweils einem Flavor zugeordnet sind. Und zwar gibt es einmal die Sorte Raptor in Gold, die Sorte Cobra in Silber und die Sorte Tiger in Bronze. Und da drin steckt natürlich einmal die Sorte selbst und auch ein limitierter Thermoshaker und sogar noch eine fancy Collector's Card, die euch ausweist als ultimativer Holy-Fan. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn irgendwas davon euer Interesse geweckt habt, wenn ihr im Shop vorbeischauen wollt und das über unseren Link in der Beschreibung macht oder auch am Ende unseren Code GAMESTAR5 eingibt, weil dann spart ihr als Neukunde 5 Euro auf eure Bestellung. Und damit würde ich sagen, weiterfeiern. Die Passage ist ja bis heute auch super spannend, weil es zum einen sehr viel Story nochmal hinzugefügt hat, also nochmal eine kleine Mini-Story-Kampagne und weil es ja fast schon ganz soft so in Richtung Survival-Aufbauspiel geht. Und das war ja genau in der Zeit eigentlich, als Survival-Aufbau auch sehr groß war, weil so irgendwie knapp 2 Jahre vorher Frostpunk rauskam, der erste Teil, und da war Survival-Aufbau gerade extrem beliebt. War das auch das, was ihr im Hinterkopf hattet, dass das gerade was ist, wo die Leute Bock drauf haben? Weil es ist ja nur in Ansätzen Survival-Aufbau.
Gerade bei der Nordwestpassage war es, glaube ich, mehr der Fokus bei der Geschichte und dem Flair, also der Fantasie, die man so ein bisschen im 19. Jahrhundert hat. Mhm. Da gibt es ja auch eine Fernsehserie zu dieses Thema zumindest, oder die daran, wo wir uns auch dann orientiert haben. The Terror heißt sie. Das war mit der HMS Terror wirklich auch so die Inspiration, die wir hatten für die Nordwestpassagen. Unser damaliger Creative Director, der Dirk, der war ein Riesenfan, was das Thema angeht, und hat dafür auch wirklich gebrannt. Das heißt, auch wenn ich ein bisschen hier für Dirk spreche, glaube ich, war die Geschichte und der Flair und die Fantasie dahinter stärker als jetzt, sag ich mal, die systemische Idee, wir wollen jetzt irgendwie Survival-Horror haben. Oder ist ja kein Horror, aber wir wollen dieses Survival-Element haben oder wir wollen diese Herausforderung haben. Herausforderung ja, aber es ist natürlich auch ein Endgame-DLC. Darf man nicht vergessen, das ist das Erste, was wir dann rausgebracht haben nach dem Hauptspiel, wo wir sagen, hey, hier ist eine Challenge. Aber was uns ganz stark wichtig war, war die Story, Flair und dieses Element, was ganz stark ist bei 19th Century Fantasy, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie drin verkörpert zu haben. Und dann halt eben auch Story nochmal anders und kleiner und intensiv zu erzählen. Das war ein ganz starker Fokus. Und dann natürlich technologischer Fortschritt, darf man nicht vergessen. Das war natürlich auch so ein Push in, hey, was wäre, wenn wir das ein bisschen technologisch mehr weiter in die Zukunft pushen? Das ist ja vorhin erwähnt, Zeitreise. Dass sich das 18. Jahrhundert oder das 19. Jahrhundert dann halt auch immer weiterentwickelt. Und deswegen sind die Elemente auch eher, ich würde sagen, Herausforderung als Challenge, als jetzt wirklich, es gibt ja kein Failstate oder dergleichen. Das ist schon systemisch sehr anders.
Das stimmt. Ich kriege auch immer mit, dass es natürlich gerade für die Story und die Atmosphäre und vor allem so das ganze Gefühl, was man einfach hat, wenn man plötzlich dann wieder auf diese Arktis-Karte mal zurückgeht und sich denkt, ach Mensch, die ist ja auch noch da, dass das wirklich irgendwie was ganz Besonderes ist, weil das Sounddesign und die Musik und das ganze Gefühl, was diese Karte einfach transportiert, schon sehr, sehr einzigartig ist. Und ich kriege auch immer mit, dass viele Leute, da haben wir auch neulich im Talk drüber gesprochen, sich immer noch ein kleines Update oder so gewünscht hätten für die Arktis, weil sie die Karte sehr gern mögen. Und weil man vielleicht, wenn man sie einmal so durchgespielt hat, in Anführungszeichen, leider gar nicht mehr so viele Gründe hat, nochmal zurückzugehen. War das was mal im Raum stand, dass ihr nochmal irgendwas, irgendein Update, irgendeine Story oder so für die Arktis nochmal dazu packt?
Ich glaube nicht, Olli, aber ich glaube, das war nicht so wirklich Thema der Diskussion.
Story oder so nicht. Also das Thema, das ist irgendwie dann vor allem, wenn die später weiter während Post-Launch kamen, dass dann so das Thema aufkam, okay, natürlich Sachen, die wir jetzt in der Season 1 gemacht haben, da hat man nicht drüber nachgedacht, dass wir noch eine Season 3 haben, wo Hochhäuser kommen und Touristen, und ob das dann noch passt mit dem, was man in Season 1 gemacht hat und die Inseln vielleicht in der Arktis dann zu klein sind oder so oder zu wenig Gas, weil die Städte viel größer wurden. Wurde mal diskutiert, aber das ist halt dann auch so eine Ressourcenfrage, wo investiert man die Entwicklerressourcen in Sachen Content und war eben auch dieser narrative Layer, den Basti gerade beschrieben hat, auch eben, wenn wir sagen, das ist unser Hauptfokus von dem DLC, dann ist das eben auch deswegen gesagt, okay, müssen wir nicht so viel anpassen, und wir haben ja eine gewisse Anpassung gemacht, ich glaube, Season 3, Season 4, da gab es nochmal Items für die Arktis und wo nochmal so, ich glaube, die Bärenfälle und solche Geschichten nochmal ein, zwei Grad zu produzieren waren. Also es gab schon noch so ein paar Anpassungen. Jetzt nicht ein kleiner ganzer Revamp von dem Ding, aber das Thema war schon so auch präsent, dass man ihm nochmal gesagt, okay, lass mal schauen, ob er da noch was ein bisschen machen kann, weil wir haben es ja gelesen, sozusagen.
Ich muss sagen, jetzt hat es für mich auch schon fast so eine Meta-Ebene, dass man dann im Endgame oder wirklich im End-Endgame, ihr habt ja immer wieder noch ein neues Endgame, eine neue Endgame-Stufe hinzugefügt irgendwann. Das, was früher Endgame war, ist jetzt Midgame und so weiter. Aber wenn man jetzt wirklich im End-Endgame ist, dann hat man ja wirklich wenig Gründe, nochmal zurückzugehen, wenn da einmal alles läuft. Und manchmal geht man einfach fürs Gefühl nochmal zurück. Und es hat für mich schon fast so eine Meta-Ebene, manchmal zu denken, ach Gott, ich habe völlig vergessen, dass ich die Arktis-Karte noch habe, und dann gucke ich kurz vorbei und sehe da ganz einsam so die Forscher in ihren Zelten sitzen und denke, oh nein, jetzt habe ich sie auch noch vergessen. Und es ist ja sowieso schon so traurig, wenn die ihre ganzen Nebenquests haben, mit sie wollen irgendwie an ihre Familie schreiben und so. Es ergibt jetzt irgendwo auf einer Meta-Ebene auch Sinn, muss man sagen. Es ist wirklich eine sehr einsame Karte.
Sie wurde in der Arktis vergessen.
Ja.
Solange du nicht die Kohlelieferung vergisst oder solche Geschichten, ist alles gut.
Ach mein Gott, ja. Ich hatte ganz lange eine Kohlelieferung, die theoretisch funktioniert hat, aber immer so für wenige Sekunden keine Kohle auf einer Insel hatte. Wirklich nur für wenige Sekunden. Es war völlig okay. Aber ich habe so oft diese verdammte Meldung bekommen. Ich bin verzweifelt. Ich dachte, jetzt beruhigt euch doch mal. Ihr wisst wirklich seit Jahren, dass diese Kohlelieferung pünktlich kommt. Bitte bleibt doch mal entspannt. Naja, unabhängig davon, ich hätte mir persönlich, ich bin ja ganz, ganz, ganz großer Schönbauer. Ich bin Riesenfan von den kosmetischen Paketen. Ich hätte mir total nochmal ein kosmetisches Paket für die Arktis gewünscht, um es den Leuten ein bisschen kuscheliger zu machen. Mit ein paar Lampen oder so. Ich sehe, Basti, du schreibst mit sehr gut. Irgendwie ein gemütliches Lagerfeuer oder so ein paar Fähnchen, die man aufstellen kann. Weißt du, ein bisschen Gemütlichkeit. Das werden wir jetzt natürlich in 2 Wochen sehen. Das hab ich im Gefühl.
Cool. Wie nennt sich das? Glamping? Dieses ja. Luxury Camping in der Arktis?
Oh mein Gott. Also,
Erweiterung vom Kulturtourismus.
Also wenn das jetzt noch kommen würde, ich würd mich ja nicht beschweren, sage ich ganz ehrlich. Thema Schönbau bringt uns zu Botanica. Und Botanica, bei uns in der Community, es gibt wirklich nicht viel Kritik an DLCs und Seasons von Anno 1800. Botanica ist aber eins, wo manche Leute tendenziell so ein bisschen enttäuscht waren oder was anderes sich erhofft haben, weil man zum Beispiel relativ wenig Freiheit hat. Es ist halt nicht ein DLC, in dem man zum Beispiel klassisch wirklich viele Ornamente bekommt, mit denen man frei interagieren kann. Das sind ja dann mehr die kosmetischen DLCs noch geworden, sondern eher so ein Sammler-DLC fast schon, dass man sagt, ich will wirklich ein ganz bestimmtes Item haben, begib mich da auf die Suche, mach Expeditionen, geh zu Händlern und guck, wo ich dieses Item jetzt bekomme. Wie seht ihr das im Nachhinein? Ist das was, wo ihr vielleicht nochmal Learnings draus gezogen habt, basierend auf der Reaktion der Community?
Ich weiß gar nicht, ob das Thema nochmal, Olli, aufgegriffen worden ist. Aber Botanica ist natürlich für uns zwar wichtig, dass wir Gameplay-Mechaniken halt mit einbringen. Ja. Also das Schönbau und natürlich auch die Freiheit zu sagen, ich kann Sachen placen etc. ist schön. Und wir wollen natürlich auch, dass die DLCs immer ein Gameplay-Mehrwert haben. Ist ja auch ein kleinerer DLC. Mhm. Ja? Also man kann ja sagen, Nordwest, Sunken Treasure, gesunkene Schätze und dann Botanica. Wo wir natürlich dann auch in der Produktion dann zu dem Zeitpunkt beispielsweise super viele Artists frei hatten und da wussten wir, okay, da können wir schöne Assets bauen. Aber für uns war immer so ein Motto, das soll halt auch Gameplay bieten, wenn wir ein DLC in diesen Seasons rausbringen. Und deswegen merkt man auch später, dass die C-DLCs sehr stark davon getrennt sind. Wenn wir sagen, okay, die Season Pass Angebote sollen halt wirklich auch Gameplay-Mechaniken, wirkliche Spielerweiterungen sein. Und Deko war für uns nicht wirklich immer so eine im traditionellen Sinne eine Spielerweiterung. Mhm. Aber ich weiß nicht, Olli, ob da später nochmal die Idee war oder ob nochmal rekapituliert wurde, wie Botanica eigentlich lief.
Kann ich mir so spontan nicht dran erinnern, dass das jetzt, also klar, man denkt, man hat immer Recaps für die einzelnen DLCs und so ein bisschen, vor allem wenn man dann die nächste Season dann anfängt zu planen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt so speziell gesagt haben, oh mein Gott, das müssen wir nochmal komplett aufdröseln, was ist denn da schiefgelaufen oder so. Also das ist so nicht, so nicht. Aber ich denke, es ist nicht kontrovers zu sagen, das ist vielleicht jetzt nicht der beste oder nicht der DLC ist, der nicht unbedingt alle Community-Erwartungen oder Spielerwartungen getroffen hat, vielleicht.
Ja, klar. Aber man muss fairerweise auch sagen, wenn Botanica der Tiefpunkt ist, dann kann man sich nicht beschweren, weil es ja immer noch
hört sich gut an, ja.
Weil das ja immer noch ein wirklich gut funktionierender DLC ist, der durchaus trotzdem seine Fans hat. Und es ist ja auch mittlerweile schon ein Konzept, auch wenn viele sich das nicht eingestehen wollen, dass man nicht alle DLCs zwingend braucht. Ich weiß, dass viele, inklusive mir, das Gefühl haben, man will und braucht irgendwie alle DLCs für Anno 1800. Aber eigentlich sieht das Konzept ja total vor, dass man auch sagen kann, ich pick mir nur raus, was ich wirklich für meinen Spielstil habe, möchte. Und das ist was, was man gerne vergisst als Spieler. Das kann ich bestätigen.
Viele machen ja Mix and Match. Also ich höre das jetzt immer wieder, dass jetzt gerade, wo einfach die Content-Fülle so stark ist, dass halt Leute sagen, ich nehme jetzt mal den DLC und ich möchte einen Fokus da und die lasse ich mal raus. Das finde ich eigentlich auch eine ganz witzige Dynamik, wenn man so an die alten Spiele denkt, dass man jetzt irgendwie mal wirklich die Leute, die bauen sich quasi dann ihre eigenen DLC-Safe-Games, so sagen, da habe ich einen Fokus und den Rest ignoriere ich.
Ja, mittlerweile kann man das ja auch gut machen, weil man mittlerweile auch weiß, welche DLCs miteinander verknüpft sind und was man da jetzt wirklich haben möchte oder nicht. Mittlerweile ist das ja wirklich ganz angenehm. So, jetzt sind wir gerade mal bei Season 2. Ich habe so viele Fragen. Season 2, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber war bei GameStar eins von vielen Finals. Da haben wir das erste Mal angefangen zu sagen, mein Gott, ist Season 2 ein tolles Finale für Anno 1800. Wir hatten ja keine Ahnung. Wir wussten ja nicht, was noch passieren würde. Und Season 2 fing eben auch direkt an mit einem der bis heute beliebtesten und auch größten DLCs, nämlich mit Land der Löwen. Und das ist ja wirklich ein Wahnsinnsumfang gewesen, weil da gab es für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, eine neue Session, eine neue Karte mit N'Besa. Es gab eine wirklich lange Story-Mini-Kampagne nochmal für N'Besa, wo viele, viele Dinge passiert sind, wo man Entscheidungen treffen konnte, wo man viel manuell rumgelaufen, rumgefahren ist, Sachen gesucht hat, mit Leuten gesprochen hat und verschiedene Items dann irgendwie am Ende auch bekommen konnte und verschiedene Entscheidungen treffen konnte, was sehr, sehr einzigartig war. Plus, dann hat man ja am Ende, wenn man N'Besa in Anführungszeichen durchgespielt hat, ja auch noch die Gelehrten bekommen für die alte Welt zusätzlich zu den zwei neuen Bevölkerungsstufen in N'Besa. Also das war einiges. Wie lang war da die Entwicklungszeit? Wie aufwendig war das?
Das war auch, glaube ich, das war auch dann so Passing the Torch, ne? Dann hattest du ja auch langsam übernommen, glaube ich, war das?
Genau, also ich glaube, den Release hat war ich dann. Also es war gerade so
genau, die Entwicklung war ich noch so und dann kamst du mit dem Release.
Ja, ja.
Also ich kann, bevor ich zu Olli gebe, so viel sagen, dass es war durchaus für uns, wenn wir jetzt, okay, es war relativ schnell in Season 1 klar, jetzt kommt eine zweite Season. Und dann haben wir uns auch gedacht, okay, das wird dann wahrscheinlich auch vielleicht noch eine dritte kleine, aber eigentlich ist wahrscheinlich nach Season 2 Schluss. Also sollte N'Besa Land der Löwen natürlich auch so ein, wir machen jetzt nochmal so ein Send-Off und da muss ein DLC rein, der ist richtig gut und der soll dem die Krone aufsetzen, damit, falls wir nach Season 2 machen, wir mit gutem Gewissen sagen können, ja, das ist das Anno 1800, wo wir sagen, mit Post-Launch, das ist unsere Vision gewesen. Mhm. Und da floss sehr viel Energie rein. Also es war der glaube ich, to this date der aufwendigste DLC. Und da war auch unglaublich viel Research beispielsweise. Also wir haben uns ganz viel, unser Narrative-Team hat ja auch viel gelernt durchs Grundspiel und dann auch durch die Nordwestpassage. Wir haben da noch mehr Leute im Narrative-Team gehabt, also im Story-Team. Und die haben da unglaublich viel Recherche betrieben und sich überlegt, wie passt das. Das ist ja auch ein sensitives Thema. Und da ist unglaublich viel Energie und Herzblut reingeflossen und hat dann natürlich auch neben dem Biom massive Einflüsse und neue Spielmechaniken, die weitaus das, was wir mit der neuen Welt reingebracht haben, nochmal getoppt haben. Das heißt, da waren ja auch Sachen, die konnten wiederum auch viele Sachen mit dem Dominoeffekt von den anderen DLCs im Hauptstil stark beeinflussen. Also long story short, kurzum, da floss sehr viel Energie rein und da war auch dann mal im Gegensatz zu den anderen DLCs ein Großteil vom Dev-Team wirklich sehr stark konzentriert auf N'Besa. Mhm. Das war, glaube ich, auch der längste DLC-Sprint, also wie lang so eine Entwicklungszeit ist, den wir hatten.
Wie lang war es dann insgesamt, also so von Konzeption bis zum Release?
Kann ich ganz schwer sagen. Also ich glaube, wir hatten mit der ersten mit den ersten Nachforschungen, unser Narrative-Team hatte sich schon relativ früh in Season 1 schon rangesetzt, weil wir, wie gesagt, sehr viel Vorarbeit geleistet werden musste. Das heißt, die fingen schon sehr früh an. Aber wann jetzt genau die Hauptproduktion von dem DLC ging, ich glaube, das war doppelt so lang vielleicht. Aber es wird mich jetzt wahrscheinlich gleich ein Producer, wenn er denn irgendwann den Podcast hier sieht, dann schlagen und sagt, Basti, hör auf zu reden. Ich weiß nicht mehr, wie lang, aus dem Bauch raus würde ich sagen, doppelt so lang wie jetzt in Nordwest Passage, wenn es um die eigentliche Entwicklung geht, aber da floss viel mehr Vorarbeit in halt eben den Look, den Flair, die Story etc. dem rein.
Ja, man muss ja auch sagen, dass wir hatten ja vorher in dem Jahr, also 2020, ja noch zwei andere DLCs, die vorher erschienen sind und da laufen ja manche Sachen eben auch parallel. Wenn das Team jetzt zum Beispiel Art schon fertig ist mit den Assets für, wie heißt es denn?
Paläste der Macht?
Paläste macht deutscher Titel, genau. dann können die sich ja ans nächste setzen, aber es ist dann nicht so, dass das ganze Team schon am nächsten DLC sitzt oder so. Das macht es jetzt nochmal schwieriger. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wann haben die dran gearbeitet? Ich denke, ich glaube, die waren schon da dran, aber die waren da noch nicht dran. Also deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, was war jetzt der Produktionszeitraum sozusagen.
Ja. Was macht das mit euch, wenn ihr seht, dass die Mod Skip N'Besa Quest eine populäre Mod ist? Gibt euch das negative Gefühle?
Ich meine, wir haben es ja auch eingebaut dann schließlich, ne, dass du die Questline direkt überspringen kannst. Eben auch, weil zum einen, wie Basti schon meinte, es war eine Menge Sachen so ausprobiert und getestet und jetzt war dann die Passage als super narrative heavy Ding und dann haben wir gemerkt, okay, manche Leute sind vielleicht nicht so happy, die würden einfach nur Gameplay und das war dann bei N'Besa nochmal und sagt, okay, die Leute wollen noch mehr experimentieren mit verschiedenen narrativen Layern, aber wir wissen, okay, manche Leute wollen sich da nicht durchfrieren, wir wussten, es ist eine Menge Story und dann ist es halt immer schade fürs Narrative-Team, wenn die Leute sagen, interessiert mich nicht, aber andererseits ist ja auch eine Menge auch trotzdem noch drin, also die ganze Worldbuilding und so weiter ist ja trotzdem auch Arbeit, die vom Narrative-Team reinfließt, auch wenn sie dann nicht die Quests spielen. Also das ist ja trotzdem eine Erfahrung, die Spieler trotzdem haben und gleichzeitig war das Feedback für die Story ja trotzdem gut, sehr gut, die Leute, die auf Story stehen, die waren happy. Und deswegen, dann ist es so, man sagt, okay, es wird nie jeder mit allem glücklich sein und irgendwelche Leute werden nie irgendwelche Sachen sehen, die in irgendjemand im Team eine Menge Herzblut reingesteckt hat und sagt, okay, damit, das ist einfach Teil des Entwicklerlebens, glaube ich, das.
Ich glaube, es gibt natürlich auch viele Leute, die es einmal gespielt haben und dann beim zweiten Mal sagen, Sandbox, ich will die Story nicht nochmal erleben. Das ist natürlich auch ein Faktor. Aber was Olli gerade sagt, ist halt ein ganz wichtiger Punkt. All diese Research, die auch in die Story fließt, die hat einen ganz, ganz starken Einfluss, wie das am Ende aussieht. Mhm. Also da arbeitet ja unser Art-Team auch mit dran, zu gucken, oh, das sind die Assets, das muss so und so, das sind die kulturellen Einflüsse, da haben wir vorarbeitet und das muss ja alles stimmig sein. Und das ist so stark miteinander halt auch verzahnt, dass das, glaube ich, auch die Qualität, auch die visuelle Qualität dann ganz massiv von NBESA mit beeinflusst hat.
Ja, ich kann das selber nur bedingt nachvollziehen, weil ich fast nie ein neues Spiel anfange. Ich erzähle immer noch mit meinem ersten Kampagnenspielstand, der dann übergeht ins das freie Spiel.
Immer noch das erste. Mhm.
Das ist so ein Anno-Problem. Was es auch im Post-Launch immer schwieriger machte, muss man dazu sagen, weil du nicht die Einzige bist, die ihren Alt-Safe-Game von 2019 noch mit ins Jahr 2023 mit sich umschleppt. Das war
für einen Entwickler eine kleine Herausforderung. Manchmal.
Ja, das denke ich mir. Da haben wir auch bei unserem Jubiläumstalk drüber gesprochen, dass das so halb-halb ist natürlich, dass viele Leute total gerne neu anfangen und dass viele Leute total hängen an ihrem ersten Save und dass ihr ja da auch immer viel Feedback bekommen habt aus der Community und viel Nachfragen von wegen, kann ich da auch meinen alten Save benutzen? Muss ich neu anfangen? Das wäre ja ganz furchtbar, weil ich hänge ja so an meinem alten Save. Also on behalf von dieser Seite der Community kann ich sagen, Dankeschön, dass es immer noch funktioniert. So, dann gab es ja noch zwei weitere DLCs, nämlich Paläste der Macht und Reiche Ernte. Paläste der Macht war ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es da so viel zu erzählen gibt, weil es ist ja eigentlich einfach ein Klassiker aus der Anno-Historie, dass man irgendwann sich seinen eigenen Palast bauen kann und gehört dann natürlich irgendwie mit dazu, oder?
Du hast es auf den Punkt gebracht.
Genau, so. Das hätte ich jetzt auch so gesagt, ja.
Bei Reiche Ernte ging es ja dann auch, da sieht man auch wieder, dass die Zeit dann vorangeschritten ist in Richtung industrielle Revolution. Das war auch, fand ich, ein sehr ästhetischer DLC. Meine Frage wäre, dadurch, dass es ja bei Anno 1800 wirklich sehr viel ums Puzzeln geht und um Platzmanagement und bei Reiche Ernte umso mehr, wisst ihr, wie da die Entscheidung getroffen wird, welche Größe und Form neue Module haben? Wie viel Sadismus steckt da drin?
Also wir haben da teilweise Whiteboards, also wir haben tatsächlich noch klassisch Whiteboards, die dann teilweise irgendwie und irgendwie ist in irgendwelchen Meetings, dreht ein Whiteboard um und findet irgendwie ganz viel Berechnung und so und so viel Felder mal so und so viel. Und Volker, Andrea und Co., unser Game Design Team, spielt immer wieder beeindruckt. Aber da muss man schon so ein innerlicher so ein Puzzlemensch sein, um das richtig auszuklamüsern. Mhm. Vor allem ist ja eine Sache, sich was auszudenken, aber es muss dann Komplexitätsgrad haben, dass Spieler da dann auch vom Balancing her ewig lang dran zu knacken haben. Ne?
Mhm. Dann können wir Andrea mal nach ihrem Sadismusfaktor fragen. Nächste Woche.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten schreibt es gerne nochmal schriftlich und dann fügen wir diese Info noch an. Also ich muss sagen, ich glaube, Reiche Ernte war für mich auch so der erste wirklich große Puzzle-DLC. Ich meine, natürlich vorher ging es auch schon viel ums Umbauen, aber Reiche Ernte war ja wirklich so einer, der einen nochmal echt eingeladen hat, alles umzubauen mit den Traktoren und den neuen Ressourcen und dass man dann plötzlich nochmal seine Schienen irgendwo anders hinverlegen musste. Das ist auf jeden Fall der ultimative Puzzle-DLC gewesen.
Ich fand den challenging. Also ich habe ganz schön gekämpft, streckenweise.
Ich auch.
Ist aber gleichzeitig einer dann eben auch, wo, wenn so DLC-Ratings auf Reddit oder so sind, wo so mit der mit alles, das, den brauchst du. Also ohne den kannst du nicht spielen. Also gleichzeitig hat der mittlerweile so einen Stellenwert erreicht, trotz des Puzzle-Faktors, wo die Leute sagen, ja, okay, du musst puzzeln, aber der ist so absolut, den brauchst du. Mhm. Und gleichzeitig, es waren ja auch ein paar Ornamente drin. Also selbst für die Das für die Freunde von nicht so großen Puzzle-Aktionen waren ja zumindest so ein paar Farm-related Ornamente noch mit drin, die so, gab es ein paar Industriesachen auch noch, ich glaube, die ja auch für die Fraktion auch so ein bisschen noch was hatte. Ja,
es gab so Industrie-Baustellen-Ornamente, das weiß ich, weil ich die sehr viel benutze. Ich bin großer Fan davon. Weil ich auch
gerne. Da waren die in C-DLC oder da waren auch welche drin, ne? In dem.
Wir hatten noch eine Industrie-Pack.
Wir hatten auf jeden Fall ein eigenes Industriepack.
Ja, ja, aber in dem waren auch schon so ein paar, in dem DLC waren auch schon so ein paar Ornamente mit drin.
Ja, genau. Also das Industriepack kam dann sogar noch mal einiges später, und hat noch mal vor allem so Eisenbahnbezogene Sachen gebracht, dass man sich Bahnhöfe und sowas noch bauen konnte und so ein bisschen Baustellentürme und sowas waren dabei. Das war auch sehr schick. Aber da waren schon welche in Reiche Ernte dabei, die ich auch sehr mochte. Der Dreckhaufen. Ich glaube, der ist aus Reiche Ernte. Der Dreckhaufen ist einer meiner liebsten Ornamente, kann ich ja jetzt sagen. Ja. Season 3. Zu Reiche Ernte kann ich noch sagen, das ist wirklich einer der wenigen DLCs, weil du das gerade gesagt hast, Oliver, wo ich wirklich behaupten würde, man profitiert heute davon, den von Anfang an drin zu haben, wenn man neu anfängt. Bei vielen
spielt
anderen...
Spielt sich ganz anders dann, ne?
Ja. Bei vielen anderen würde ich fast sagen, dass es auch echt eine schöne und hilfreiche Erfahrung ist, die erst viel, viel später zu haben, wenn man schon an einem entsprechenden Punkt ist. Aber Reiche Ernte von Anfang an drin zu haben, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Season Pass 3. Den mag ich persönlich sehr gern. Ich glaube, dass er manchmal überraschenderweise so ein bisschen untergeht. Vielleicht, weil es ein Season Pass ist, wo es keine neue Session oder neue Welt gab und auch nicht im eigentlichen Sinne eine neue Bevölkerungsstufe. Es war so eine Bonusbevölkerungsstufe mit den Touristen, die dann dazu kamen. Und vielleicht ist das deswegen so einer, der so ein bisschen gesandwiched ist zwischen den in Anführungszeichen umfangreicheren Seasons. Aber ich mag den extrem gern, allein schon aus ästhetischer Sicht, mit dem ganzen Reise- und Speicherstadt-Thema. Und war natürlich, als dann Dächer der Stadt kam, haben wir auch wieder getitelt, mein Gott, ist das ein Finale für Anno 1800, und hatten wieder keine Ahnung, dass das natürlich noch nicht das Finale ist. Aber ihr ja vielleicht auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, nee. Oder? Ihr seid auch erstmal von potenziell Finale ausgegangen?
Ich glaube, ab Season Pass 2 können wir sagen, sind wir immer von einem potenziellen Finale ausgegangen. Und gesagt, okay, gut. Und dann war es ja noch, einer geht noch.
Nee, die Entscheidungen waren immer relativ spät. Also es ist nicht so, ach, Season hat angefangen, lass uns schon mal die nächste Season planen, sondern es war mehr so, okay, wir schauen mal, vor allem, weil es ja auch eine Herausforderung ist, später man in den Post-Launch geht, tendenziell weiß man, okay, die Spielerzahlen gehen ein bisschen runter, obwohl man sagen kann, eben das, und das war dann eben auch mit einer der Gründe, weshalb es noch eine Season 3 und eine Season 4 gab, dass wir eben sagen, hey, die Spielerzahlen sind super gut, die Leute wollen noch mehr Content. Und wir haben noch Ideen. Ja.
Und bei Season 3 ist auch tatsächlich ein DLC dabei, was ich vorhin angedeutet habe, dem ich Unrecht getan habe in meinem letzten Rückblick, nämlich Speicherstadt. Ich habe
Was?
Ja.
Jetzt ausgerechnet kommt's. Speicherstadt.
Es tut mir so leid. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, bei wie vielen Stunden ich damals war, aber ich habe sie seitdem, wie gesagt, nochmal um 400 oder so erweitert. Und ich habe damals gesagt, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, damit ich hier mein Geständnis ablegen kann. Ich habe gesagt sowas wie, ja, es hat mir visuell richtig gut gefallen, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem es rauskam, war es für mich eigentlich nicht mehr notwendig. Hahaha, ha, ha. Ich war ein Fool, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, dass ich in Wahrheit nicht an einem Punkt war, wo Speicherstadt nicht mehr notwendig war, sondern an einem Punkt war, wo es eigentlich noch gar nicht so richtig notwendig war. Und der wahre Wert hat sich für mich dann nochmal entfaltet, als ich irgendwie meine Spielzeit dann nochmal verdoppelt habe. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, jetzt verstehe ich auf jeden Fall, wozu Speicherstadt gut ist. Habt ihr, ich meine, ihr habt es offensichtlich wahrscheinlich als Endgame-DLC konzipiert. Aber was war eure Erwartung, ab welchem Punkt Speicherstadt so richtig Fahrt aufnehmen würde, mechanisch?
Im Early Game ja nicht so klar, das war mehr schon Mid Game, aber war jetzt nicht notwendigerweise war Late Game, weil die Idee war ja dahinter, dass man die Leute sagt, hey, ihr könnt euch irgendwie spezialisieren und dann die Waren, die euch spezialisiert, austauschen. Stellt sich raus, das kann man wunderbar exploiten und dann läuft das ganz anders, als man sich das in der Entwicklung erst vorgestellt hat. Aber es war jetzt schon so ein Ding, wo man sagt, das kannst du auch schon im Midgame-Momentum gebrauchen, um dann ein paar Sachen austauschen. Aber klar, die Massenproduktion an großen Waren ist dann erst was Late Game ist. wahrscheinlich erst möglich ist. Aber es war jetzt nicht so, wo ich sage, ach, das ist ein reines Late-Game-Ding.
Ja, ich weiß, dass es anderen Leuten anders ging auch teilweise. Aber für den Spielertyp, der ich einfach war, habe ich gedacht, ja, irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo ich damals halt war, als Speicherstadt rauskam, irgendwie brauche ich das gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig Ressourcenprobleme. Und vielleicht hat es sich dann auch noch mal durch die Season darauf irgendwie verändert und dass man dann irgendwie ja noch weitere, noch größere Ziele sich immer steckt und immer noch größer wird und noch größer wird. Und dann habe ich plötzlich gedacht, Speicherstadt ist ja absolut genial. Und seitdem bin ich nur noch am Exportieren. Das Einzige, was mich fertig macht, ist, dass diese Sachen, die man importiert und exportiert, nicht mit im Statistikbildschirm angezeigt werden, wo man sieht, wie viele Ressourcen man hat und ob man genug produziert und einnimmt. Das macht mich furchtbar fertig.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Ja, aber da gibt's leider, also ich weiß, wir hatten die Diskussion intern, weil genau das Feedback eben reinkam. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was es war, aber es gab einen guten Grund. Es klingt natürlich so schön, wenn man sich sagen kann. Es gab einen Grund darüber, warum das nicht auch noch mit reinfließt. Also wir hatten die Diskussion, das weiß ich, weil wegen dem Feedbackpunkt, aber da gab's gute Argumente von Game Design Sicht oder UI Sicht, Programmierung. Das eben schwierig ist, dass da auch noch die Information da noch reinzupacken.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch zu das dem Zeitpunkt...
Das war kein böser Wille, das ist nicht im
Na gut, wollen wir euch das mal glauben. Aber ich sehe, Basti schreibt wieder mit. Ich werfe jetzt noch mal komplett Arno um. Nee, ich glaube das gern, dass das vor allem zu Season 3 ja auch wirklich schon ein großer Balanceakt war, noch Sachen zusammenzubekommen, damit das wirklich auch alles mechanisch immer noch rund läuft. Also das ist wirklich beeindruckend, dass das nach 4 Seasons dann auch immer noch alles ziemlich gut ineinander greift. Mit so vielen Ressourcen, die aufeinander aufbauen, Mechaniken, die aufeinander aufbauen und so weiter. Also ich glaube gern, dass es einen Grund gab. Es macht mich trotzdem fertig. Das können wir festhalten.
Also Volker war, glaube ich, für Complete Statistics Screen und die Mechaniken hinter Speicherstadt, glaube ich, verantwortlich. Weißt du das? Das war nicht Andreas, das war Volker, ne?
Ich glaube, es war.
Volker ist also unter Statistik.
Ja, oder Dominik. Expert.
Oder Dominik. Auf jeden Fall, die so Leute, die dran gesessen haben, das ist schon krass. Also, wie die sich da hinsetzen, wie die da teilweise noch abends saßen und sagt, okay, da müssen wir hier irgendwie über Kalkulation, Berechnung und Balancing gesprochen haben. Also, das ist schon, da sind die knietief in dem Thema drin gewesen. Da gibt's eigentlich nichts, was da nicht bedacht war oder einen Grund hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Behaupte ich jetzt mal.
Das können wir so festhalten. Sie können sonst auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn Sie sagen, nö, da gab's wirklich überhaupt keinen Grund, können Sie das gerne uns nochmal in die Kommentare schreiben, wenn dieser Talk hier live geht. Reisezeit habe ich festgestellt. Wir haben gerade bei uns auch eine Umfrage laufen auf der Webseite, die wir immer mal wieder gern machen, was die beliebtesten DLCs sind. Und ich war in Rage zu sehen, dass Reisezeit bei uns in der Community gerade relativ weit abgeschlagen ist, weil das ist so ein toller DLC. Ich bin wirklich, ich mag extrem gern diesen ganzen Tourismus, das ganze Tourismusthema. Ich bin riesengroßer Fan von den Bussen. Und ich benenne wahnsinnig gern meine Bushaltestellen. Das kann ich an der Stelle sagen. Ich mag da vor allem wirklich auch einfach die Ästhetik und weil man da eben auch sehr, sehr das Gefühl hat, ein bisschen die Zeit voranschreiten zu sehen mit neuen Themen und so. Das fand ich einfach sehr schön. Und Dächer der Stadt baut darauf dann natürlich nochmal ultimativ auf. Also das war ja auch nochmal ein riesiges Brett, obwohl es nicht mal wirklich eine neue Session oder eine neue Bevölkerungsstufe einführt. Aber das war ja ein gigantisches Brett nochmal mit diesem ganzen Hochhausthema. Himmelherrgott, da kann man sich wirklich drin verlieren, oder?
Und beide haben ja außerdem noch, was ja auch wieder so als Community-Sicht da kam, beide haben nochmal ein Monument mit eingebaut.
Ja.
Was wieder so kam, hey, wir wollen noch mehr, wir wollen nochmal so ein großes Ding aufbauen mit mehreren Stufen. Und das haben ja auch beide DLC nochmal gemacht mit dem Iron Tower und dem Skyline Tower, glaube ich, ne, hießen die. Also auch nochmal so ein Ding, wo man nochmal, das ist nochmal für die gesamte, fürs Stadtbild nochmal was Veränderndes mit dabei. Das war natürlich auch nochmal so ein Ding. Deswegen, das ist klar, Dächer der Stadt hat sich vielleicht stärker, man musste weniger fummeln vielleicht als im Vergleich zum Touristen, wo du nochmal was separat aufbauen musstest. Ich weiß nicht, ob das ein ausschlaggebender Faktor ist. Ich finde halt von der Atmosphäre ist mir Tourist Season Reisezeit auch lieber, weil es so ein bisschen so cozy ist vom Ding her und dann kannst du Restaurants bauen und die können dann, kannst du durch dieses Rezeptbuch durchblättern und da irgendwie auswählen, ach, die wollen jetzt kein Steak, die wollen jetzt keine Ahnung sowas, ja, also deswegen, Ding her.
Wir müssen mal in die Daten gucken, wie viel da eigentlich genutzt wird, weil ich könnte mir vorstellen, wir kriegen auch viel Telemetriedaten, was, welche Inhalte Spieler eigentlich aktiv nutzen. Weil es gibt auch so Fälle, wo etwas einfach so als gegeben da ist. Vielleicht ist der Tourismusfall so, man spricht viel drüber und die Leute sagen, oh ja, aber eigentlich, wenn man ihn wegnehmen würde, wird er fehlen. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Oder ist es vielleicht einfach so viel Content da? Oder die Hochhäuser, die stellen einfach alles andere in den Schatten. Also manchmal ist es halt super schwierig, dann halt auch für Olli, wo sind eigentlich neben den emotionalen Aussagen, wo sind dann die Daten, mit denen man das abgleichen kann? Und da merkt man eigentlich schon schön, was er gerade gesagt hat, dass wir halt auch immer noch in all den Seasons drin mit Feedback von der Community, mit den Impulsen, die wir von der Community gehen, halt auch wirklich die DLCs bauen. Ne? Das ist also schon was, wir haben natürlich die eigenen Ideen auch im Team, ganz klar. Aber das ist immer auch, was fehlt denen schon seit ein, zwei Seasons? Was haben die? Wo sind die laut drüber? Was würden die gerne haben? Und wie kann? Und dann ist Ollis Job halt eben, das halt auch eben zum Dev-Team vorzutragen, zu sagen, wir brauchen ganz dringend beispielsweise ein Gothic-Style Cosmetic DLC, den ich 4 Jahre lang haben wollte und den die Community anscheinend nicht wollte.
Also, da muss man fair sein. Ich erinnere mich an die Abstimmung und es war ja, glaube ich, da hat dann Altstadt gewonnen, richtig? Da war die Auswahl zwischen dem Gothic, dem Eldritch Pack, dem Altstadt Pack und ich glaube das Natur Pack oder so. Ich glaube,
das ist die gut drei. Möglich, ja. Und dann, ja. Ich weiß nicht, da war das die mit 5, wo wir noch die neue Welt nochmal, die neue Welt die und den Zirkus, den hatten wir auf jeden Fall geklappt. War das nicht auch der Zirkus in dem Ding auch noch mit drin? Der dann weit abgeschlagen.
Ich habe die Übersicht verloren.
Ich auch, das ist einfach zu lange.
Jetzt erzähle ich euch schon was über euer eigenes Spiel, aber ich meine mich zu erinnern, ich glaube, dass der Zirkus in der Abstimmung war zusammen mit dem Jahrmarkt und dann der Jahrmarkt gewonnen hat. Mein Gott, keine Ahnung.
Das ist auf jeden Fall, wir hatten den Zirkus dann nochmal zurückgebracht, weil Leute gesagt haben, aber der Zirkus, wir sagen, okay, wir packen ihn nochmal in Voting rein und hat er wieder weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Ich sag, okay, dann wollt ihr den wohl nicht, ne?
Ja, also aber wenn ihr auch die Altstadt da reinpackt, was erwartet ihr denn? Natürlich stimmen die Leute für die Altstadt ab. Ich glaube, das Eldritch-Paket hat damals ja auch schon ziemlich viele Stimmen bekommen, aber gegen Altstadt kann man halt nicht gewinnen. Was soll man denn machen? Ich bin jedenfalls sehr froh, dass es nochmal nachkam.
Ich auch. Ich bin nämlich jahrelang durchs Studio gegangen und bin Leuten auf den Keks gegangen, dass ich bitte das Eldritch. Und ich habe auch versucht, nein, ich habe nicht versucht, irgendwas zu manipulieren, aber ich habe zumindest im Team davon zu überzeugen, dass auch wenn die Community nicht dafür gestimmt hat, ob wir vielleicht doch einfach Surprise Eldritch machen können, weil ich das gerne hätte.
Du, das ist völlig
okay. Aber man
hat
nicht auf mich gehört.
Also du kannst hier an der Stelle auch gestehen, dass du Sachen manipuliert hast. Ich glaube nicht, dass dir da jemand nicht dankbar wäre an der Stelle.
Die manipulieren natürlich gar nicht.
Nein, ich habe mich gefügt, bin aber sehr froh, dass es doch noch zum Eldritch-Paket gekommen ist.
Natürlich. Was ist das für ein Stapel Scheine in deiner Hand? Das hat nichts damit zu tun, oder? Du bist süchtig nach Pferdewetten. Das ist was völlig anderes. Nein, ich bin sehr froh, dass es noch gekommen ist. Und ja, das merkt man tatsächlich sehr, dass da wirklich sehr viel mit der Community entwickelt wurde, wenn man das verfolgt hat über die Jahre und mitbekommen hat, was die Leute gepostet haben und kommentiert haben und wie viel da auch einfach interagiert wurde und dann nachkam. Das hat man wirklich die ganze Zeit über sehr gemerkt. Also Season 4 hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das im Nachhinein jetzt nach 5 Jahren meine liebste Season wird. Aber ist es geworden. Was soll man sagen? Weil ich war nie besonders großer Fan von der neuen Welt bis zu Season 4. Season 4 hat alles für mich verändert und jetzt verbringe ich so viel Zeit in der neuen Welt, dass in der alten Welt regelmäßig alles abbrennt und ich mir denke, ja mein Gott, ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Season 4 war wirklich für mich fantastisch. Also das war ja dann wirklich das Finale und war für mich ein treffendes und würdiges Finale. Und mich interessiert sehr, was da bei euch die Konzeption dahinter war, weil ihr habt ja wirklich die neue Welt nochmal komplett auf links gedreht und wirklich zu einem eigenständigen Spiel gemacht, was fast schon gleichwertig ist mit der alten Welt, selbst mit allen Seasons.
Ja, also wir hatten es ja kurz schon angerissen, dass es eben vor allem, je weiter man einen Post ausgeht, desto wichtiger ist es ja im Prinzip, dass man dann, wenn man noch Inhalte entwickelt, dass man das an die Spielerschaft anpasst, die man hat und die eben die Bedürfnisse, die Wünsche, die da sind. Und dann war natürlich klar, wir haben jetzt eine super, vor allem mit Season 3, eine extrem hochentwickelte alte Welt, die immer mehr Bedürfnisse hat. Aber die neue Welt, die hält da nicht mehr ganz so mit. Das war im damals im Release völlig okay, weil das Balancing praktisch so gepasst hat. Aber dann merkt, okay, die neue Welt, die hinkt so ein bisschen hinterher. Sowohl was jetzt so Produktionsgeschichten angeht, aber auch so diese Flair, diese Kultur, die eben auch jetzt, wo man die alte Welt ausgebaut hat mit, ja, Touristen und so weiter und so fort. Und die neue Welt, die ist da praktisch so auf diesem Level geblieben. Dann sagen, deswegen war das noch so ein Punkt, wo man sagt, hey, lass uns der sowohl in Sachen Production, was jetzt dieses, die Hacienda und so weiter war, wo man, und dann eben vor allem der letzte DLC, wo man auch diesen, mit der neuen Bevölkerungsstufe, diesen ganzen Kulturfaktor und diese, auch aus narrativer Sicht, die neue Welt noch auf eine andere Ebene hebt.
Bastian, du musst gleich fort mit, ich weiß nicht, Zwinker zweimal, wenn es um das nächste Anno geht, aber du musst auf jeden Fall gleich fort. Hast du noch abschließende Worte, bevor ich hier gleich mit Oliver weiter reminisziere?
Meine abschließenden Worte sind, glaube ich, so gerade im Rahmen der Fünfjahresfeier. Es ist komplett verrückt, wie weit das gekommen ist.
Ja.
Also ich sag immer wieder, wir haben mit 1800 damals begonnen mit, wissen alle, 22.5 kam nicht so gut an und damals, die Leute sind ja sehr schnell heutzutage bei Games, sagen, oh, sie haben ihren Zunder verloren, ja, und es gibt nichts mehr. Und wir hatten die Mission, wir wollen diese Flamme wieder entzünden. Ja? Wir wollen das größte Anno aller Zeit machen, das soll ein klassisches, gutes Anno sein, was aber dennoch so einen Weg in die Moderne schafft. Aber wir hatten einfach nie gedacht, dass das Ding so groß, so erfolgreich, so gut. Das war auch gar nicht unser, also man freut sich natürlich, aber es war auch einfach nicht unser Ziel am Anfang. Mhm. Wir haben uns gedacht, ne, wir wollen einfach diese Flamme wieder neu entzünden und die Leute sollen wieder stolz auf uns sein und das soll wieder ein richtig gutes Anno werden und dann gucken wir mal. Und dass ich jetzt 5 Jahre zurückblicke und sage, was ist da alles passiert? Wie groß ist dieses Spiel geworden? Es redet, einige Leute immer noch, es redet ja fast keiner mehr über 1404. Also im Sinne von, es ist ja wirklich das größte und das am schnellsten erfolgreichste Spiel der Serie geworden. Die Serie ist 25 Jahre alt, 5 Jahre Anno 1800, 26 schon, hab schon die Zahlen vergessen. Ich bin dafür, dass wir Anno 1800 jetzt als deutsches Kulturgut eintragen.
Oh,
irgendwo.
Ja.
Weil egal, wie man fragt in Deutschland, kennst du Anno? Wie du gerade schon sagtest, ja, ich kenne Anno, auch mein Vater hat Anno gespielt, meine Cousine spielt Anno. Und das ist halt, glaube ich, schön, abschließend zu sagen, dass wir diese Flamme auch nicht nur aufrechterhalten haben, sondern dass wir auch Anno für eine Zukunft und für zukünftige Generationen, genauso wie Altspieler, gemeinsam da irgendwie zusammengebracht haben. Das macht mich unglaublich stolz und auch unglaublich stolz aufs ganze Team, das da extrem viel Herzblut reingesteckt hat und Liebe.
Ja, völlig zu Recht. Ich sag dir schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und für die vielen spannenden Infos. Oliver, wir machen gleich noch weiter, aber dich verabschieden wir schon mal für dieses Mal und ich freue mich sehr, wenn wir das bald nochmal wiederholen.
Genau, es wird noch einige Anno in irgendeiner Form Jahrestage geben.
Aber
hat mich gefreut, da zu sein. Viel Spaß noch.
Dankeschön. So, ich habe auf jeden Fall noch Fragen und Anmerkungen und für Geschichtenbedarf zu Season 4. Weil bei Season 4 habe ich wirklich auch am meisten gemerkt von allen Seasons, wie sehr die DLCs dann aufeinander aufgebaut haben. Da war das wirklich extrem stark zu spüren. Was nämlich ganz witzig war, war, dass wir in unserem Test zu Keim der Hoffnung, dem ersten DLC, den habe ich damals nicht gemacht, sondern mein Kollege Fabiano, da hat er noch gesagt, ja, das ist irgendwie ein runder DLC und der funktioniert gut und alles und es ist cool, dass es irgendwie Sachen einfacher macht, aber eigentlich braucht man das ja gar nicht so richtig und eigentlich macht es Sachen ja fast schon zu einfach und ja, komisch, dass der jetzt so rausgekommen ist. Und dann kam Reich der Lüfte erst und dann kam Aufstieg der neuen Welt und dann habe ich in meinem Test zu Aufstieg der neuen Welt festgestellt, ah ja, dafür war Keim der Hoffnung.
Genau.
Weil ohne Keim der Hoffnung kann man Aufstieg der neuen Welt schon spielen, wie immer, aber oh mein Gott, es macht schon einiges leichter, wenn man Keim der Hoffnung vorher hat. Das macht einiges leichter. Es baut wirklich extrem stark aufeinander auf, oder?
Definitiv. Das war ja, wir hatten ja vorhin drüber gesagt, also das erste Season mehr so, okay, wir haben so mehrere Themen, die wir irgendwie, okay, lass uns was mit der Expedition machen und ach ja, die neue Insel, die wollen unbedingt eine größere Insel. Und dann wurde ja ab Season 3 wurde so, okay, wir können dem Ganzen so einen Themenkomplex geben. Das war bei Season 4 halt genauso. Man sagt, okay, neue Welt, was sind so die Aspekte in der neuen Welt, wo wir sagen, das wollen wir ausbauen. Und dann konnte man natürlich jetzt diesmal tatsächlich schön sich hinsetzen und sagen, okay, lass uns überlegen, lass uns die mal so vorplanen, was wollen wir in jedes DLC kriegt einen eigenen Aspekt und die bauen natürlich aufeinander aus, weil klar, wir wussten, da kommt eine größere Insel dazu, da kommen neue Bevölkerungsstufe dazu, das heißt, du brauchst noch viel mehr von all dem, was du eh schon machst und dann macht es natürlich Sinn, hier dieses mit dem ersten DLC dir die Produktionskapazitäten zu geben, darauf hinzubauen, genau.
Ja, also das ist wirklich, wenn ich eine DLC-Kombination wirklich empfehlen kann, dann ist es Keim der Hoffnung und Aufstieg der neuen Welt. Weil einfach mit Keim der Hoffnung man natürlich durch die Haciendas so viele Sachen leichter bekommt, die man aber auch wirklich braucht, um überhaupt zu überleben im Aufstieg der neuen Welt, weil da kommt ja so viel dazu. Man hat so viele neue Ressourcen, man hat so viele neue Produktionsketten, man hat, wenn mich nicht alles täuscht, ja sogar die längste Produktionskette, die es überhaupt gibt in Anno 1800 in Aufstieg der neuen Welt mit den Elektrorollern.
Ist die länger als diese Puppen in... Ich weiß nicht genau, wir hatten in der Stadt, da war ja diese Puppen, die war auch super lang. Ich weiß, es kann sein, dass die noch einen Tick länger ist in Aufstieg der neuen Welt. Da will ich mich gar nicht festlegen. Aber eine von den beiden ist auf jeden Fall.
Die Puppen, also Dächer der Stadt hatte auf jeden Fall auch extrem lange, auch die Billardtische waren eine super lange Produktionskette. Ich weiß noch, ich habe die Elektroroller gesehen und dachte, ah ja, okay, da sind wir jetzt also angekommen. Weil das war wirklich toll. Also ich hatte vorher immer das Gefühl, dass die neue Welt einfach im Vergleich zur alten Welt und dann auch den neuen Sessions mit Passage und Enbesa einfach nicht so richtig mithalten konnte. Die ist einfach immer so ein bisschen dann, nachdem sich alles schon weiterentwickelt hatte, so ein bisschen hinterhergehinkt irgendwie. Weil ich fand es total schade, dass da noch so wenig eigene Story und Kultur in der neuen Welt geherrscht hat, was ich mir eigentlich immer total gewünscht hätte. Und dann kam das einfach alles mit Aufstieg der neuen Welt dazu und hat wirklich die neue Welt nochmal zu einem komplett neuen Spiel gemacht, weil jetzt die Leute wirklich auch eine eigene Agenda haben, eine eigene Kultur, eigene Hobbys, eigene Ressourcen, die sie wirklich auch nur für sich selbst produzieren, zum reinen Vergnügen, eigene Luxusgüter nur für sich, die auch nirgendwo anders hin verschifft werden. Sie können jetzt ihre eigene Elektrizität benutzen, endlich. Das wurde ja auch wirklich mal Zeit. Und man hat natürlich die neue Musik drin und da kam ja auch mit Fiesta nochmal ein Ornamente-DLC, der das einfach noch mehr ausgebaut hat. Und jetzt ist die Stimmung in der neuen Welt einfach fantastisch. Wie gesagt, normalerweise verbringe ich jetzt gern meine Zeit damit, zu Samba-Musik zu tanzen und lilafarbene Bäume aus dem Ornamente-DLC zu bauen in der neuen Welt und klick die ganze Zeit weg, dass in der alten Welt wieder irgendeine Fabrik explodiert ist, weil... Was soll man machen, ne?
Nee, genau, also vor allem die Bäume, das ist auch so, was ich immer auch wieder in diversen so Screenshots und so sehe, von ach, schau dir mal die schönen Bäumchen an, da, weil die halt farblich schon was so einen Tupfer reinbringen, der sich deutlich hervorhebt aus dem Rest. Und genau, also das ist halt so ein, die neue Welt war vorher mehr so ein, ach, ich mach das noch, aber eigentlich brauche ich ja den Kram woanders. Und jetzt hatte man tatsächlich, wie du jetzt eben gerade gesagt hast, einen Grund, mehr Zeit da zu verbringen und eigentlich auch was für diese Welt zu machen und nicht nur, ach, ich baue noch die Kaffeeplantagen, weil die saufen so viel Kaffee da drüben, ich brauche halt noch mehr, ja. Und jetzt hast du einen Grund dafür, da Zeit zu verbringen und da konkret was zu machen, genau.
Ja, absolut. Also es hatte halt manchmal auch so einfach ein bisschen komischen Unterton, weil man dachte, ich will doch jetzt nicht die ganze Zeit die Leute auf der neuen Welt ausnutzen, dass die meinen reichen Investoren wieder ihren Kaffee machen. Aber das hat halt wirklich dann so gut funktioniert, dass sie jetzt, ich meine, über die neue Bevölkerungsstufe haben wir noch gar nicht gesprochen mit den Artistas, dass die jetzt einfach so wahnsinnig viel Charakter haben und man so gerne da Zeit verbringt und auch Sachen einfach wirklich nur für die neue Welt macht, die jetzt eben dann auch locker mithalten kann mit zum Beispiel der Venedig-Session aus 1404, was ja vorher vielleicht so ein bisschen das war, womit sie sich messen mussten, so als zweite Session, als zweite Standardkarte. Und jetzt können sie das locker, gar kein Problem. Und da interessiert mich total, wie lange habt ihr das schon im Hinterkopf gehabt? Habt ihr schon länger irgendwie euch gewünscht, aus der neuen Welt noch mehr rauszuholen? Oder kam das dann wirklich erst, als Season 3 auch schon durch war?
Also klar, so ein paar Themen, man hat ja so an Feedback schon so immer wieder mitgenommen, ja, also was da zwischendrin reinkommt, das wären Sachen, das würde man gerne noch anpassen oder anfassen nochmal, zum Beispiel eben, wenn man merkt, okay, ganz oft kam dieses Feedback, hey, könnt ihr bitte noch die Lagerhäuser in der neuen Welt, ich hätte gerne ein Upgrade dafür, ja, da mal die, damit ich noch mehr Laderampen habe. Und deswegen, es kamen so ein paar Elemente zusammen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt schon lange geplant hätten, ach ja, die neue Welt, die braucht unbedingt noch das alles, sondern diese konkrete Planung und das Design ist wirklich erst was relativ spät passiert, also relativ nah am Ende von dieser anderen Season, aber es ist dann, da greift man dann aber eben auf eine Menge Punkte zurück, die man vorher schon irgendwie angesammelt hat, weil man sagt, ach ja, auf der Liste steht, die wollen, wir brauchen mehr Produktionskapazitäten und die Lagerhäuser und das wäre cool, wenn wir das storytechnisch noch ein bisschen, weil dann ist unser Narrative-Team sagt, ach, wir würden schon ganz gern nochmal in der neuen Welt irgendwas machen, weil die natürlich diese Welt mit Leben füllen schon immer wieder da ist und dann kommen so ein paar Elemente zusammen, dann was, das passt gerade für alle ganz gut und sagt, wir haben noch eine Menge Ideen, lass uns die mal da in diesen Season passen und reinpacken.
Wirklich, also ich man merkt es vielleicht an meinem Rumgeschwärme, aber das ist wirklich einfach mittlerweile meine liebste Season geworden, jetzt auch mit ein bisschen Abstand, weil ich es einfach auch faszinierend fand, wie ihr es wirklich geschafft habt aus der, so ein bisschen, was du auch beschrieben hast, ne, dass die neue Welt mehr so eine Notwendigkeit war oder so ein bisschen so eine zusätzliche mechanische Herausforderung, dass man gesagt hat, man kann gewisse Dinge nur auf einer anderen Karte produzieren und muss da wirklich auch gucken, dass man Sachen möglichst ökonomisch verschiffen kann und so weiter und dass da irgendwie die Sachen rund laufen, hat sich komplett weiterentwickelt zu einem Ort, wo man wahnsinnig gern Zeit verbringt, wahnsinnig gern sich weiterentwickelt, eine komplett eigene nochmal Endgame-Herausforderung hat mit den Artistas und mit den Elektrorollern nicht zu vergessen. Und dann kam ja auch noch das Fußballstadion. Und das Fußballstadion ist nicht nur wirklich ein extrem cooles Monument, was sehr viel Spaß macht zu bauen und auch sehr liebevoll gestaltet ist. Also selbst wenn da keine Fußballspiele laufen, dann habt ihr das ja so gemacht, dass da irgendwie immer Leute rumlaufen und die Ränge fegen und irgendwie das nächste Spiel vorbereiten und so. Wirklich unglaublich süß. Ich liebe das Fußballstadion und es löst ganz gegen Ende noch eine riesige Herausforderung, nämlich, dass man, wenn man es geschafft hat zur Belohnung, quasi unendlich Einfluss generieren kann. Halleluja.
Das ist die eine, genau. Also das behebt das Problem, weil es gibt eine Menge, ja, haben wir vorhin schon angesprochen, unterschiedliche Spielertypen und so. Und die einen, die sind halt wirklich so auf, die optimieren und die haben dann keine Einflussprobleme, weil die, das, und dann hast du die Leute, die es ein bisschen ruhiger angehen lassen und die dann eben nicht alles optimieren wollen. Und die sind dann die Leute, die auch immer wieder, ich brauche eigentlich schon noch mehr Einfluss. Und dann hat man jetzt mit den Hochhäusern eine Möglichkeit gehabt, zu sagen, da kannst du noch mehr Einfluss generieren, weil die das bringen. Und jetzt das Stadion löst natürlich das Problem generell. Da gibt es Leute, die finden, weil ihnen das gar nicht gefällt, aber dann kommt halt der Punkt, dieses Zitat von dem Doom-Account von vor ein paar Jahren, you decide which buttons you press. Und das ist halt so ein Ding, willst du es ausnutzen, kannst du machen, du musst es aber nicht. Aber das löst halt für einige Leute, die eben die ganze Zeit so ein bisschen am denen das stört oder die dann sagen, ich will eigentlich nur bauen und dieser Einfluss, der macht mir das, wo ich sage, okay, wir sind jetzt in Season 4, wir geben euch die Möglichkeit, wenn ihr einfach nur bauen wollt, dieses Ding löst jetzt euer Problem. Wenn ihr sagt, nee, ich will die Herausforderung, dann gut, dann ist das wohl nicht das Ding, mit denen, den ihr die verwenden wollt, wenn ihr die Herausforderung noch weitersucht. Genauso wie auch, wir haben vorhin über gesunkene Schätze gesprochen, die große Insel macht es deutlich einfacher, wenn du sagst, ist mir zu einfach, dann ist das nicht der DLC, den du wahrscheinlich haben möchtest in deinem Safe Game, weil du das gar nicht brauchst oder möchtest.
Es gab ja dann auch noch in der Mitte, so zwischen Keim der Hoffnung als Vorbereitung für Aufstieg der neuen Welt und eben Aufstieg der neuen Welt als wirklich dann das Finale, ganz versprochen, außer du kündigst jetzt gleich noch an, nee, kommt doch noch eine Season 5, dann weiß ich nicht, was ich hier mache. Aber dazwischen kam noch Reich der Lüfte. Und Reich der Lüfte war ja wirklich auch nochmal sehr außergewöhnlich, wurde auch bei der Ankündigung, glaube ich, so ein bisschen skeptisch aufgefasst in der Community, weil es eben die Luftschiffe nochmal enorm ausgebaut hat. Ich meine, es gab vorher natürlich die Arktis-Luftschiffe und jetzt gab es dann wirklich nochmal ein riesiges Set an verschiedenen Luftschiffen, auch welche, die eben zum Krieg benutzt werden konnten, welche, die natürlich auch für das neue Postsystem irgendwie zur Verfügung standen und vor allem auch welche, die den Transport plötzlich enorm verschnellert und erleichtert haben. Und ich weiß, dass viele Leute gesagt haben, also rein aus ästhetischer und historischer Sicht hatten sie da gemischte Gefühle teilweise, ob sie überhaupt Luftschiffe noch bei sich rumfliegen haben wollen. Wie habt ihr das wahrgenommen damals?
Ja, jetzt aus Storytelling-Sicht war das aber der zweite Akt von der Season, ja, wo es darum ging, hey, das ist jetzt praktisch die neue Welt, eben ist nicht nur so ein Produktionsgebiet, sondern hey, die haben auch Innovationen, ja, die kommen, haben neue Ideen, jetzt entwickeln sie neue Luftschiffe, die noch viel besser sind als das, was sie da in der Arktis irgendwie zusammengeschustert haben. Und dann der dritte Teil mit, hey, und jetzt der kulturelle Faktor kommt oben drauf. Deswegen war das ja so ein wichtiger Punkt, dass wir die neue Welt eben ausbauen und im Sinne von, hey, technologisch ist ja auch was. Und klar, wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, die zeitlich entwickelt sich das Spiel praktisch so ein bisschen weiter. Das merkst du ja schon, die Farmer und Investoren sind praktisch ja auch schon leben in unterschiedlichen Zeitebenen sozusagen. Und klar, die Hochhäuser und dann die Luftschiffe, die auch nochmal. Und natürlich sind die Luftschiffe so ein bisschen, haben so einen leichten Steampunk-Touch, so ein bisschen, ja, deswegen, klar, ist dann vielleicht nicht jedermanns Ding, aber wir sind ja auch, wir nehmen ja unsere Freiheiten mit dem Spiel so ein bisschen, um eben die Anno-Welt so zu gestalten, wie wir das eben gern haben und nicht um ein hundertprozentig akkurates Bild des 19. Jahrhunderts nachzumalen oder so. Und dann war das eben der Punkt, wo wir sagt, nö, das passt, das ist halt doch ein bisschen futuristisch für das 19. Jahrhundert, aber gerade noch so im in dem Rahmen, wo er sagt, das ist noch glaubhaft, das passt noch irgendwie, Luftschiffe sind, waren ja ein Transportmedium dann so frühes 20. Jahrhundert eher. Und dann gibt das eben nochmal so eine andere Ebene für in Sachen Transport und so weiter für die Spiele.
Mhm. Ich meine, ich weiß, dass viele Leute allein großer Fan sind von dem Postsystem, weil einfach das Konzept von Post und Briefe schreiben auch nochmal irgendwie so wahnsinnig charmant und stimmig ist und man so das Gefühl hat, ja, irgendwie jetzt, wo man drüber nachdenkt, war das vielleicht was mir gefehlt hat, was ich nie wusste. Und ich glaube, die Post war dann doch nochmal das, was viele Leute auch, die vielleicht skeptisch gegenüber den Luftschiffen waren, nochmal motiviert hat, das doch auszuprobieren. Vor allem, weil das war ja sogar unabhängig von den DLCs dann noch diese Lebensqualitätsbedürfnisse, richtig?
Ja.
Lebensqualitätsbedürfnisse dazu kamen, eigentlich auch durch das kostenlose Update, aber haben hauptsächlich halt eine Rolle gespielt mit den neuen Ressourcen von Season 4 und mit der Post von Season 4. Was war da bei euch der Prozess, als diese Lebensqualitätsbedürfnisse nochmal dazu kamen? Weil die Hauptbelohnung, die man dadurch kriegt, ist ja auch was, was ich erst später dann so richtig zu schätzen gelernt habe, nämlich, dass man nochmal quasi fast gratis extrem viel Arbeitskraft dazu bekommt, wenn man diese Bedürfnisse freiwillig erfüllt. Und das ist im Endgame mit allen Seasons unfassbar wertvoll.
Das ist es halt eben. Also wir merken natürlich, die Spielerschaft, die weiterhin Anno spielt, die hat ihre uralten Savegames sozusagen. Ja, die haben ihre Savegames, die sind mittlerweile gigantisch und die haben dann eben auch, dann ändert sich auch das Spielverhalten und die Erwartungshaltung in das Spiel, weil du dann sagst, ich habe ja schon alles, ich habe meine Insel voll mit Häusern, sag, okay, hier ist ein Hochhäuser, dann kannst du noch weiter optimieren. Und dann gibt's natürlich auch noch die Rekordjäger, die sagen, hey, ich will meine 4 Millionen, 8 Millionen, 12 Millionen Einwohner haben und das ist ja alles, was praktisch dann konkreter eher in diese Richtung, also diese Spielerschaft, wie sagt man im Deutschen, also die sich auf diese Spielerschaft bezieht, die interessant sind. Und idealerweise, ob wir es geschafft haben, dass es bleibt den Spielern überlassen, versuchen wir so gewissermaßen die Balance zu haben zwischen, lass uns was für die Leute machen, die schwimmbar wollen, lass uns was machen, dass die der normale Spieler was hat und eben noch ein paar Sachen einbauen, die dann für die Rekordbauer, Effizienzbauer interessant sind. Und das spiegelt sich ja zum gewissen Punkt bei uns auch im Team wieder, dass wir eben Leute im Team haben, die eben auch eher in die eine oder die andere Richtung gehen. Und dann hat man eben jemand, der sagt, nee, ich habe da eine Idee, wie wir da noch die Leute noch viel mehr puzzeln lassen können. Lass uns doch mal hier noch was, so nach dem Motto. Ich glaube, da hatten wir Dominik, unseren Game Designer, damals auch im Livestream dazu, wo sich da erklären durfte, wie genau da diese Konzeption dazu war. Und weil er auch einer ist, der da gerne, ähnlich wie Volker, den Basti vorhin schon genannt hat, eben gerne in die Daten reinsteigt und dann findet, okay, wo kann man da noch was machen, um die Leute noch weiter rumpuzzeln zu lassen.
Dann ist eine Frage, die mich wirklich schon sehr lange umtreibt, wo ich sehr gespannt bin. Als Season 4 dann durch war, stand überhaupt noch eine Season 5 im Raum? Ich habe mitbekommen, dass die Begründung von euch so ein bisschen in die Richtung ging, von wegen Anno 1800 ist jetzt wirklich ein sehr volles Spiel und vielleicht wäre eine fünfte Season dann einfach zu viel, würde das Spiel einfach zu verkomplizieren, vor allem noch mit einer neuen Session und so weiter. Was war da der Prozess? Habt ihr da noch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob eine fünfte Season noch irgendwie machbar ist? Oder?
Also rein vom Ding, klar, haben wir uns halt jedes Jahr am Ende vom Jahr oder so gegen Ende immer angeschaut. Dann haben wir Season 2, Season 3, Season 4. Und dadurch kommen eben zwei Sachen zusammen. Das ist einerseits der Spieleraspekt, ja, was ist so die Erwartungshaltung? Wie schauen wir uns an und sagen die, ach, eigentlich ist es schon viel zu komplex und neue Regionen, bitte nicht, habe ich schon genug zu tun. Und auf der anderen Seite spielt, was wir so wieder mal als wir durch die Season durchgegangen sind, der Aspekt von, die Kreativitätsseite vom Team. Also was haben wir noch Ideen? Gibt es noch Sachen, wo wir sagen, ach, das würden wir gerne noch anfassen? Und gleichzeitig auch eben, dass es das Spiel ja auch dann auf die Teammotivation wieder. Also hat das Team überhaupt noch Lust, noch mehr Content zu machen? Oder sagen wir, eigentlich ist es so, wir haben das Gefühl, das ist okay. Wir haben nicht so mehr wirklich so die Top-Ideen und gefühlt emotional ist dann auch irgendwann mal gut, ja, so ein Ding. Und dann ist das dann auch so ein Teil, wo wir sagen, okay, lass uns sagen, ich glaube, wir sind happy, wir sind in der Hinsicht eben auch und sagt, das ist jetzt gut. Und dann will das Team auch mal irgendwann was anderes machen. Und das haben wir dann alles so, da kamen verschiedene Faktoren zusammen und dann hatten eben so eine Entscheidung am Ende dann.
Ja, stelle ich mir aber auch nicht so leicht vor. Ich meine, ihr habt es ja auch, ihr habt Anno ja immer noch nicht allein gelassen quasi. Es gab ja immer noch große Game-Updates danach und dann gibt es ja jetzt auch immer noch kosmetische DLCs. Sehr zu meiner Freude. Das heißt, es ist ja immer noch ein lebendiges Projekt und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt wo man auch weiß, dass die Seasons wirklich rum sind und jetzt wirklich der Content auch einfach der Content ist, den man hat, dass es jetzt erst so richtig losgeht, weil jetzt hat man ja erst die komplette Anno 1800 Erfahrung potenziell und kann jetzt sagen, okay, jetzt fange ich aber erst so richtig an und jetzt lege ich ja noch mal 5 Jahre richtig los zu spielen.
Genau, also wir haben ja noch mit dem Geburtstags-Anniversary-Update letztes Jahr noch mal was noch auf neue Game-Spielmodi noch eingebaut, dann der Mod-Support kam dazu, was ja auch wieder in diese Sache spielt. Hey, wir sind eigentlich von unserer Seite so im Prinzip fertig mit dem Spiel. Jetzt können wir es den Spielern noch mal so praktisch übergeben und sagen, hey, das ist jetzt möglich bei euch. Ihr könnt jetzt Content erstellen, wir machen es erst noch einfacher, was zu erstellen, gleichzeitig eben auch dafür zu sorgen, dass jeder, der jetzt was erstellt, dass da im Spiel direkt sichtbar ist, was ihr macht, also Visibility für die Spieler und natürlich für alle, die es benutzen, macht es noch einfach, ihr könnt jetzt den Content auch direkt im Spiel und müsst nicht erst über Webseiten und so weiter dann reingehen. Deswegen, genau, das war so der Abschluss für uns und wie du gesagt hast, Cosmetics sind auch noch da, weil wir sehen ja, da ist noch A, noch ein paar Ideen auf unserer Seite und B, das Spiel wird ja noch gespielt, ziemlich gut, ziemlich viel gespielt. Ja. Und dann, wenn natürlich dann immer noch das, ja, es wäre noch cool, wenn wir noch, na gut, dann gibt es das noch. Und wir hatten am Dienstag an unserer Seite auch so ein Livestream, wo wir jetzt von unserer Artist mit drin hat, wo immer auch reingingen, das vor allem bei den Cosmetic DLCs ist es auch so ein bisschen so, du kannst ein bisschen experimentieren mit Sachen, was die Themen angeht, das Eldritch Pack und jetzt das Steampunk Pack, was wir angekündigt haben und gezeigt haben, das sind alle Sachen, die hätten wir im ersten, zweiten Jahr nicht gebracht, weil da war so mehr der Fokus auf die klassische Anno-Erfahrung. Jetzt konnte man später so ein bisschen experimenteller noch mit Themen angehen, die jetzt, wo man sagt, das wäre noch ganz cool und die Spieler, glaube ich, die hätten jetzt auch noch Lust drauf, irgendwie sowas anderes zu haben. Und dann kann man so Sachen eben ausprobieren, genau.
Jetzt kommt natürlich auch der Punkt, ganz klar, wo du mir komplett erzählst, was das nächste Anno-Spiel sein wird. Das haben wir natürlich vorher ausgemacht.
Ja, das wurde alles vorher besprochen, genau.
Ja, absolut. Das ist jetzt der Punkt. Nee, aber mal ganz ehrlich, ich weiß, dass wir haben jetzt viel auch im Rahmen des Anniversaries darüber gesprochen. Ich habe mit Radlaug in unserem Jubiläumstalk darüber gesprochen, Leuten aus der Community. Das ist immer die ganz, ganz große Frage, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Und gar nicht mal im Sinne von, was wird jetzt wirklich das nächste Anno, sondern im Sinne von, was hat man für ein Gefühl nach Anno 1800, das dann so ein Brett geworden ist, wie ihr auch selber erzählt habt, größer als ihr überhaupt hättet antizipieren können ganz am Anfang. Wie soll man da weitermachen? So, plant man da noch einen draufzusetzen? Plant man irgendwie in eine ganz andere Richtung zu gehen? Wo seht ihr da irgendwie die Herausforderungen?
Klar, man sieht sich, stehen wir nicht alleine da zum Glück, das haben andere Entwickler ähnlich Probleme, dass wenn du natürlich ein super erfolgreiches Ding hinsetzt, stehst du erstmal, hast du dich selber so als starken, starke Konkurrenz, ist dein eigenes Projekt, ja. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Und natürlich weißt du trotzdem, du kannst nie auf dem Niveau, also wenn du jetzt ein neues Projekt machst, kannst du nie die gleichen Umfang zu Beginn liefern, den du jetzt nach wie viele auch noch immer Post-Launch lieferst. Klar. Aber das ist halt so ein Ding, wo man sagt, okay, dann muss eben das neue Projekt hat halt dann eine eigene Erfahrung, was wir in der Vergangenheit ja auch hatten. Also ich meine, das kann das Setting sein, wo man sagt, von 1404, das ja super beliebt war, 2070 komplett anderes Setting und das macht halt schon was aus. Und gleichzeitig ändert sich auch die Spielerfahrung. Dann sind eben neue Sachen. Jetzt ist es, oh, wir sind unter Wasser. Dann ist es eben nicht die innerhalb einer Region, wo, ach, im Norden bin ich im Okzident, im Süden bin ich im Orient, sondern ha, ich bin unter Wasser plötzlich. Und dann ist ja die Erfahrung dadurch schon. Also das ist man eben nicht nur, ach, es ist einfach jetzt Zukunft, sondern das fühlt sich ja auch anders an. Und selbst wenn der Umfang von Beginn an noch nicht auf dem gleichen Level ist, hat man eben ja genug andere Ideen, die man umsetzen will. Man merkt jetzt ja auch vor allem im Post-Launch von 1800, wir haben eine Menge Sachen gelernt, denke ich, und eine Menge Sachen eben auch als Feedback bekommen, wo man sagt, okay, das sind Sachen, die würden wir beim nächsten Mal vielleicht anders machen oder nicht mehr machen. Oder dann gibt es natürlich generell Ideen, die man hat, die jetzt schon länger in der Kiste rumliegen, und man sagt, das wäre auch mal ganz cool, so nach dem Motto. Und da muss man eben hoffen, dass, was auch immer man macht, dass das entsprechend die Spielerschaft dann anspricht, was man als nächstes Projekt macht. Und das ist jetzt, sind jetzt ja schon 7 Titel und das, jedes Mal hat man das gleiche Problem sozusagen, deswegen ist jetzt nicht, wo ich sage, das machen wir jetzt nicht. Wir haben da Erfahrung drin, wenn man ein neues Projekt macht, dass man, ach, wir haben ja schon einen Titel davor und der auch schon gut ankam. Ja. Aber es ist
also
schwierig.
Die Ideenkiste. Ich würde ein bisschen Geld bezahlen, um in diese Ideenkiste mal reinzugucken. Ich habe nicht viel, aber 5 Euro könnte ich dir anbieten. Wie sieht's aus?
Ja, ich habe da so ein Antikorruptionstraining gemacht neulich. Ich glaube, das sieht ganz schlecht aus.
Ach, verdammt nochmal. Naja. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie ihr da weitermacht. Hast du, weil du gerade sagtest, dass ihr Sachen beim nächsten Mal anders machen würdet, hast du da Beispiele für, wo du sagst, das sind Sachen, wo wir ganz klar ein Learning draus gezogen haben, dass wir das gern nochmal anders machen würden?
Also ein ganz prominentes Ding, was immer von Spielern wieder aufkam, sind die Items. Das war jetzt ja bei 1800 der Item Overkill im Vergleich zu allen anderen Annos, die wir davor hatten, die auch schon Items hatten zum Teil, aber nicht auf dem Level. Und das war jetzt so ein Ding, wo ich sage, okay, eigentlich sind es zu viele und es wurden immer mehr. Und das ist so ein Ding, wo wir sagen, okay, wenn wir nochmal sowas machen, dann würden wir das Item-Thema vermutlich anders angehen. Oder zumindest nochmal überdenken. Das war so ein Ding, wo ich sage, okay, das war auch rein aus Balancing-Sicht dann immer schwieriger, weil wir wussten, da gibt's alte Items und jetzt haben wir noch neue Items und manche Items brauchst du gar nicht mehr oder hast du vielleicht nie gebraucht, weil der Effekt viel zu unwichtig war, so vom Ding her. Das wäre jetzt zum Beispiel gesagt, das ist klar und das ist jetzt auch nichts, glaube ich, was in der Spielerschaft für Überraschungen sorgt, weil das auch da schon immer wieder diskutiert wurde, nach dem Motto, eigentlich sind diese Hunderte, Tausende von Items ein bisschen Overkill.
Ja, gut, ich meine, Ich habe mittlerweile, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe mittlerweile schon auch eine diebische Freude daran entwickelt, sie die ganze Zeit einfach in meiner Universität zu erforschen und zu entwickeln. Es ist auch eine nette Sidequest.
Dafür entwickelst du halt immer die, keine Ahnung, so 10 gleichen Items. Also wenn ich mir so anschaue, ich habe mal ein Savegame von, wo du das vorhin erwähnt hast, von Radlauge gehabt, weil irgendwann wie gesagt, hey, kannst du das mal schicken, so Performance-Tests und so. Und dann guckst du halt so die Rathäuser durch und die Trade Unions und stellst fest, ja, der verwendet halt das Set von, keine Ahnung, das sind 10, 15 verschiedene Items, aber die halt massiv und überall, wo man halt sagen muss, okay, das heißt, wir haben jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele haben wir am Ende, 1800 Items oder 2000 Items drin und davon werden am Ende jetzt von den Leuten nur ein Pool von 20 Items verwendet, die alle legendär sind, wo man sagt, okay, ganz klar ist da halt so ein Faktor, wofür haben wir die ganzen 1000 so und so viele anderen Items, wenn nur dieser Pool wirklich relevant ist und wir die alle gar keine Nachteile bringen. Wir hatten jetzt, glaube ich, zu diesen Force so ein paar Items eingebaut, die balance-technisch ein bisschen interessanter waren, weil sie eben nicht nur Vorteile gebracht haben, sondern wo du sagst, okay, du musst abwägen, ja, du hast den Vorteil so und so, aber das kostet dich eben was oder, und das war bei vielen Items, die so im Base-Game drin waren, nicht der Fall. Die eigentlich nur, vor allem die legendären, hier ist ein riesengroßer Vorteil. Nutz es halt und dann natürlich nutzt du das, ja.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja wirklich mittlerweile auch komplette Produktionsschritte überspringen oder Sachen, die man normalerweise in einer anderen Session produzieren müsste, kann man dann doch plötzlich in der eigenen Session produzieren. Und das ist natürlich am Ende dann auch wirklich sehr, sehr mächtig. Aber man braucht ja auch eine Weile, bis man an den Punkt kommt, dass man die benutzen kann.
Da hattet ihr Er wird, glaube ich, diese Woche vorgestern einen Artikel von Taubenangriff über seine neue Mod, diese New World Rising, New Horizons, ist es denn ja richtig, hat er neulich eben auch angekündigt, glaube ich, dass da so mit ein komplettes Item Rebalancing mit drin ist. Wo er sagt, ich rebalance alles, alle Items, und die kriegen jetzt alle andere Effekte und die werden alle genervt, und dann ging ein Aufschrei durch die Spielerschaft, als das angekündigt wurde, nein, mein Item, werde ich auf gar keinen Fall verwenden, weil dann habe ich ja nicht mehr den riesen Vorteil von dem Item. Also selbst in der Spielerschaft ist es praktisch kontrovers, wo dann manche sagen, ey, ich will eigentlich schon die Herausforderung haben, und die Items sind mir alle viel zu stark. Und deswegen ist es, das ist interessant von außen zu betrachten, eben genau wie bei der Insel mit gesunkenen Schätze, die Balance zwischen, hey, es gibt die Spieler, die sagen, finde ich geil, macht's viel einfacher, finde ich cool. Und die anderen, die sagen, ey, es ist alles jetzt viel zu einfach. Wo ist meine Herausforderung? Lass mich das mal rebalancen oder so.
Mhm. Mir ist übrigens gerade wieder eingefallen, was ich dich eigentlich fragen wollte. Als du über das letzte Update gesprochen hast und den neuen Modus, da war ja der Schönbaumodus noch dabei, der Sandbox-Modus, in dem man quasi wirklich jedes Gebäude und jedes Modul irgendwie noch bauen kann, in jedem Skin und jeder Variante, die vielleicht normalerweise an irgendeine Mechanik gebunden ist, kann man eben einfach bauen und sich da irgendwie eine schöne, entweder eine Vorlage bauen für eine geplante Insel, die man vielleicht irgendwann mal machen will, oder wirklich einfach nur seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und ich erinnere mich, dass ich vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so euch mal eine Mail geschickt habe, da bin ich ja ganz schamlos, und gefragt habe, ob wir denn irgendwann mal einen freien Blaupausenmodus vielleicht bekommen und ob das im Gespräch ist. Ich habe keine Ahnung, ob diese Mail damals bei dir gelandet ist vielleicht sogar oder bei wem anders, weil ich weiß tatsächlich nicht, wer die beantwortet hat. Aber da habe ich mal gefragt, mein Gott, könnt ihr nicht irgendwann mal einen freien Blaupausenmodus machen, wo man einfach von Anfang an alle Blaupausen freigeschaltet hat, damit man seine komplette Stadt durchplanen kann? Und erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich, weil ich glaube, das war Stefan, der dann, der PR-Manager, das dann uns weitergeleitet hat, ja. Das war ja nicht ganz das, was wir dann mit dem Modus umgesetzt haben, weil dein Ding ging ja mehr ums normale Spiel, ne? Also ist da, dass du da praktisch alles freischalten hast im normalen Spiel und dann da schon mal vorplanen kannst. Mhm. Aber ich glaube mich zu erinnern an die Frage, hey, GameStar hat da was geschrieben. Ja.
Hätte ich gern zugehört, wie ihr die Mail besprochen habt, ob ihr gesagt habt, mein Gott, Geraldine, was hat die jetzt da wieder für eine Quatschidee? Ihr habt mir dann sehr nett geantwortet. Ihr habt gesagt, dass die Begründung hauptsächlich ist, dass der Puzzle-Aspekt von Anno 1800 halt so essentiell ist, dass es quasi die Spielerfahrung ja auch ruinieren würde, wenn man von Anfang an wüsste, wo man seine Sachen hinbaut und nicht nochmal irgendwie inspiriert ist, die Sachen auch umzubauen. Und tatsächlich habe ich das dann erst danach so ein bisschen angefangen zu schätzen zu lernen und habe dann angefangen auch zu genießen, dass ich nicht von Anfang an meine Stadt perfekt durchplane und von Anfang an sage, oh ja, da hinten muss ich mal irgendwann Elektroroller bauen oder hier kommt später mal die Eisenbahnschiene hin, sondern dass man eben wirklich auch so ein bisschen genießt, dass Zeit vergeht und man sich weiterentwickelt und voranschreitet und so. Also ihr hattet recht, mein Gott, was soll ich sagen?
Es ist lustig, weil tatsächlich halt ist es ja nicht so, dass wir im Team immer alle eine Meinung sind, tatsächlich, überraschend, ich weiß. Mhm. Aber dann clasht ja auch so ein bisschen die kreative Vision für ein Spiel, wie man sagt, dass wir wollen, dass das Spiel praktisch so gespielt wird, weil das wird ja so designt mit dem, okay, aber die Spieler hätten gern diesen Wunsch und dann sagen, ja, aber der Wunsch passt jetzt eigentlich so gar nicht. Zum Beispiel, man sagt diese in der neuen Welt, hey, es gibt keine Arbeitskrafttransfer zwischen Inseln. Das war eine Entscheidung, die wir damals getroffen haben und die erst mit Season 4 mit den Luftschiffen und den Häfen dann gelöst haben. Ein Mod dafür gab es ja schon viel länger, die gesagt haben, hey, du kannst es einfach, hier ist ein Mod, kannst du schon in der neuen Welt bauen. Aber das ist auch so eine Designentscheidung, wo sie sagen, nee, das ist ein Aspekt, die neue Welt spielt sich anders und die Arktis hat diese Mechanik und dann soll das eben so gespielt werden. Wenn die Spieler das sich aushebeln wollen, ist okay, aber das ist halt diese kreative Vision. Und je später, je weiter man in Post-Launch kommt, desto relaxter ist man, was das Thema angeht, was diese ursprüngliche Vision angeht, und dann eben auch sagen, okay, wisst ihr was, okay, ihr kriegt das jetzt, so nach dem Motto.
Und so war es vielleicht auch mit dem Schönbaumodus, oder? Dass ihr dann gesagt habt, ja mein Gott, dann kriegt ihr den jetzt halt auch.
Ja,
noch.
Und das und eben so ein bisschen Experimentierfreude, weil wir sehen, okay, wie viel wird der denn verwendet? Ja, also wenn wir sagen, jetzt bauen wir irgendwas ein, das ist ähnlich wie mit den Cosmetic-DLC, wo wir sagen, können wir Cosmetic-DLC verkaufen? Interessiert die Spieler das? Und dann eben so, wenn wir jetzt dieses Feature einbauen, verwenden die das? Wenn wir jetzt hier einen Modus einbauen, wird der verwendet? Und lernt man so ein bisschen draus. Wir haben ja, was Basti vorhin, glaube ich, auch gesagt hat, mit wir tracken hier, wir haben ja Analytics, welche Features wie verwendet werden, wie viele Sachen gebaut werden, welche Modi gespielt werden und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich ein gutes Verständnis dafür, wieso die Spieler bestimmte Sachen annehmen, zusätzlich zu den reinen Kommentaren, die man so sieht. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen und auch Sachen, wo man eventuell eben Lektionen draus ziehen kann und sagen für die Zukunft, okay, also die Spieler, die spielen schon ganz gerne Koop. Also das ist schon so ein Ding, als Beispiel, ja, wo man sagt, okay, das ist denen schon wichtig. Die sind sehr vokal dabei und sie spielen das auch. Und okay, das andere, okay, das ist vielleicht nicht so was. Und dann, ja, idealerweise zieht man dann Lektionen für die Zukunft und macht zum nächsten Mal eben entsprechend eine Anpassung.
Ach mein Gott, Oliver, ich hätte noch so, wirklich, ich habe so viele Fragen eigentlich noch. Ich könnte gerade noch so viele Themen aufmachen, aber ich halte dich hier schon alleine fest gerade. Wir sind schon, es will schon keiner mehr mitmachen. Du bist der Letzte, der noch hier geblieben ist. Und ich glaube, das schreit auch einfach danach, dass wir das nochmal wiederholen zu anderen Themen.
Gerne.
Vielleicht ja auch, ich meine, es wird ja noch irgendwas passieren in irgendeiner Form, zu irgendeinem Zeitpunkt.
Das 10-jährige Jubiläum zum Beispiel.
Zum Beispiel das. Und mein Gott, wer weiß, was doch passiert. Zwinker, zwinker, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, wir werden noch Anlässe finden, das nochmal zu wiederholen und noch andere brennende Fragen zu klären. Ich hatte sehr viel Spaß heute mit dir und auch mit Bastian. Dem winke ich nochmal in den Void, auch wenn er schon fort ist.
Nee, ebenso. Es hat schon Spaß gemacht. Es ist immer schön, auch vor allem so einfach mit Leuten, die eben auch, die, wo man sagt, okay, die spielen auch eine Menge, haben eine Menge Zeit reingesteckt, wo du sprichst auf gleicher Erfahrungslevel sozusagen, ne? Klar, mit einem anderen Hintergrund jeweils, aber schon so ein Ding, okay, man ist beide, ist durch die ganze Zeit durch mitgereist und hat die Sachen alle mitgenommen und dann kommen so die Erfahrungen von beiden Seiten zusammen. Nee, war cool, hat mich gefreut.
Sehr schön. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Jubiläum. Das kann man ja ruhig ein paar Wochen feiern. Wir bei Gamestar machen das zum Beispiel. Ihr könnt gerne mal auf der Website vorbeischauen. Da sind nämlich gerade 2 Wochen Anno-Jubiläumsfeier angesagt mit wirklich allem, was ihr euch nur vorstellen könnt. Mit Kolumnen, mit Guides, mit Videos, unter anderem diesem hier natürlich. Und da werdet ihr, glaube ich, auf jeden Fall fündig, wenn ihr ein bisschen in der Anno 1800 fünfjährigen Geschichte stöbern möchtet. Und ansonsten findet man die Updates von euch natürlich auch immer auf Social Media oder auf eurem Devblog, wenn irgendwas Neues passiert.
Genau, auf jeden Fall. Das ist immer ein guter Ort, um aktuell auf dem Laufenden zu bleiben.
Schön. Dann wirklich vielen, vielen Dank nochmal, Oliver. Vielen, vielen Dank auch Bastian, wenn er uns gerade irgendwo im Herzen hören kann. Und vielen, vielen Dank euch da draußen, dass ihr entweder zugehört oder zugeschaut habt. Schreibt super gern vielleicht eure Folgefragen in die Kommentare, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei Anno 1800, das ihr bestimmt gespielt habt, während dieser Talk lief. Bis bald und macht's gut. Ciao. We'll be right back.